Abend. Wir fangen an. Ich lade euch ein, Platz zu nehmen. Wir wollen den Herrn Jesus preisen, seine Güte, seine Freundlichkeit. Es ist gut, im Hause Gottes sein zu dürfen bei dieser Hitze. Ich muss vorstellen, du sei froh, dass du nicht in Afrika bist oder um Äquator. Oder als ich in Indien war, die Geschwister haben gesagt, geh nicht raus. Ich habe gedacht, warum verbieten sie einem rauszugehen? Und ich bin rausgegangen, mir ist das Wasser aus den Fingern getropft, die Hose pitschnass und so weiter, praktisch so eine Hitze. Und ich war so froh, dass ich wieder in der Klimaanlage war. Und wir können froh sein, dass wir nicht in Indien oder in Afrika sind, bei dieser Hitze und dieser Luftfeuchtigkeit. Aber wir sind im Hause Gottes und wir preisen den Herrn. Wir singen, wo ist die Schwester, die uns hier bedient? Bitte? Auswendig. Und dann kommt die Schwester. Okay, wir stehen auf. Preisen Gott. Preisen dich, dass du gegenwärtig bist. Und Herr, dass du uns lieb hast. Du bist der Herr des Universums, der Erde, des Himmels. Wir beten dich an.
Für Jesus, ich danke dir für den Heiligen Geist heute Abend. Ich danke dir, Gott, dass du gegenwärtig bist. Und du sagst, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Und du sagst immer wieder, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Herr, ich danke dir, dass du von unserer Seite nicht weichen willst. Tag und Nacht. Der Hüter Israel schläft noch schlummert. Herr, ich preise dich. Du bist groß. Du bist groß bei deinen Kindern. Du bist groß bei deiner Familie, Vater. Bei den Deinen, bei den Geliebten Gottes, den Freunden Gottes. Halleluja, Anbetung sei dir. Dich anzubeten, dich zu loben und dich zu preisen. Und Heiliger Geist, du übernimmst unser Stammeln, du übernimmst unser Gebete, du übernimmst unser Anliegen und du bringst es zum Thron des Vaters. Und ich danke dir, dass wir heute Abend deine Gegenwart wieder ganz neu entdecken dürfen. Amen. Gott segne euch, Gott schütze euch und ich lade euch ganz, ganz herzlich ein. Bleibt hier. Bleibt hier, wir haben ein gutes Thema. Das Thema ist, nimm jeden Gedanken gefangen. Heute Abend ist das Thema Gedankenkontrolle. Und eine Frucht des Heiligen Geistes steht nicht in der Bibel, aber ich kann das machen. Es gibt ja verschiedene Früchte. Und das kann unter der Rubrik Selbstkontrolle eine Frucht des Heiligen Geistes, und möchte ich hier nennen, das ist Gedankenkontrolle. Gedankenkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Wenn du das schaffst, deine Gedanken im Zaum zu halten, zu kontrollieren, hast du die Welt gewonnen. Ganz herzlich eingeladen für morgen früh. Morgen früh werden wir das Abendmahl miteinander feiern. Und das Thema, ein gutes Thema, passt auch wieder in das, was ich hier sage. Ihr müsst immer wieder zum Gottesdienst kommen. Man kann in einer Predigt nicht alles sagen. Und ich habe eine Krankheit, ich teile die Predigt ein. Punkt 1 ist am Mittwoch, Punkt 2 ist am Freitag, Punkt 3 ist am Samstag und Punkt 3 oder 4 ist am Sonntag früh. Also, wenn ihr was Gutes hören wollt, müsst also diese Zeit nützen. Das Thema morgen früh wird sein, achte auf Gottes Timing. Geh mit Gottes Uhr, geh im Gleichschritt mit Gott. Weißt du, wir müssen mit der Natur gehen. Wir erleben das auch jetzt mit unserer Tochter. Wir warten auf das Baby. Bin extra nach Hamburg gefahren, um das Baby zu erwarten. Nichts gekommen. Heute auch noch nicht und wahrscheinlich morgen auch noch nicht. Und so. Und obwohl es schon über die Zeit ist. Das Baby kommt, wenn es reif ist, wenn es ausgewachsen ist und so weiter. Und genau das Gleiche ist, die Segnungen Gottes, die Herrlichkeiten Gottes, die kommen nicht zu früh, denn das wäre Frühgeburt oder Mistgeburt oder sonst was anderes. Es kommt, wenn es reif ist. Es kommt, wenn es soweit ist. Wenn die Zeit reif ist. So, und wir brauchen auch die richtige Zeit für das Wirken Gottes in unserem Leben, die richtige Zeit. Und zwar für alles brauchen wir die richtige Zeit. Die Bibel sagt, alles unter dem Himmel hat seine Zeit, Frucht tragen. Wenn du Frucht haben möchtest, dann musst du warten von dem Keimling, bis der Baum mal da ist. Und je nachdem, was du haben willst, Tomate kriegst du in 6 Monate. Und wenn du Nüsse haben willst, brauchst du 3, 4 Jahre oder 10 Jahre. Je nachdem, was du haben willst. Und deshalb, was für eine Frucht wollen wir in unserem Leben haben? Also es ist Fortsetzung von dem, heute wird morgens sein, um 10 Uhr. Also das Timing Gottes, achte auf das Timing Gottes. Wie geht Gott, dass du nicht zu früh und nicht zu spät kommst, dass du genau im richtigen Augenblick das Richtige sagst, das Richtige tust. Am Mittwoch, Fortsetzung wieder von dem Ganzen. Also ich setze immer fort. So endlos Formular habe ich vom Heiligen Geist bekommen. Am Mittwoch um 16 Uhr wird das Thema sein, die Macht der Übereinstimmung. Wenn du mit dem anderen übereinstimmst, wenn du mit Gott übereinstimmst, wenn du mit dem Heiligen Geist übereinstimmst, wenn du mit der Situation übereinstimmst, in der Gott dich hineinstellt, klappt es. Und mir geht es darum, dass es klappt. So, nimm jeden Gedanken gefangen. Gedanken sind Mächte und es gibt gute und schlechte Mächte, je nachdem, mit welcher Macht du dich abgibst hier. Und ich möchte dich als Gedankenjäger losschicken. Fang die Gedanken ein. Du kannst nichts dafür, dass du das Vögel über deinen Kopf fliegen, hat mal Luther, glaube ich, gesagt, vielleicht auch irgendjemand anders. Aber du kannst etwas dagegen tun, wenn sich diese Vögel, diese blöden Vögel, dummen Vögel, sich auf deinen Kopf setzen und denken, das ist ein gutes Zuhause für mich. Entweder scherst du eine Glatze. Also wir haben mal, bei uns zu Hause, wo ich herkomme, da gab es Fledermäuse. Und da hat sich so Fledermaus in so ein lockiges Mädchenhaar sich verwickelt. Da musste man die ganze Seite ausschneiden und so weiter, oder zum neue Frisur. Also, und das ist was der Teufel ist, wie eine Fledermaus. Fliegt in dein Haar hinein, wuschelt sich rein und kommt nicht mehr raus. Und dann muss man halt was unternehmen. Also, Gedankenjäger. Geh auf Jagd auf alle Gedanken und prüfe die Gedanken. Denke nur das, was du denken willst. Und falle nicht auf irgendwelche dumme Gedanken ein. Werde nicht ein Wiederholungstäter. Du hast einmal Lehrgeld bezahlt, das reicht dir und musst nicht immer wieder Lehrgeld bezahlen. Also wenn du aus deinen Fehlern gelernt hast, Konsequenzen gezogen hast, dann kannst du die nächste Klasse besuchen. Viele Leute müssen sitzen bleiben. Die bleiben bis in alle Ewigkeiten. Immer Klasse 1. Immer erste Klasse, und immer, weil sie das nicht lernen. Die machen sich keine Notizen. Und es geht nicht nur Notizen, sondern das muss sich verinnerlichen. Deshalb verinnerliche, wie gehe ich mit meinen Gedanken um? Ich lese eine Bibelstelle aus 2. Korinther Kapitel 10 von Vers 2, das ist Paulus. Hier wollen wir ein bisschen Paulus anschauen. Es sind Verdammungsgedanken. Leute wollen uns immer verdammen. Zum Paulus kamen Leute und gesagt, du bist kein richtiger Apostel, du hast der Gemeinde Jesus so viel Schaden angerichtet. 2. Korinther Kapitel 10, du bist kein richtiger Apostel, du hast Jesus nicht persönlich gesehen und so weiter. Wir sind Apostel, wir waren mit Jesus, wir haben seine Zeichen und Wunder gesehen, wir haben sein Brot gegessen und wir sind mit ihm zusammen gewesen auf dem Weg und so weiter. Aber du, Paulus, bist kein richtiger Apostel. Und gerade für uns, wo wir als Spätnachkömmlinge sind, wir haben Jesus gar nicht gesehen. Wir haben nicht einmal Paulus gesehen und so weiter. Es sind Jahrtausende oder zwei Jahrtausende dazwischen. Und was will der Teufel da bei uns sagen? Oder was wollen die Menschen uns hier anhängen? Paulus sagt, ich habe keine Angst vor denen, die mir menschliche Schwächen und mangelnde geistliche Vollmacht vorwerfen. Ich habe keine Angst. Also du siehst, wie der Teufel arbeitet, Gedanken der Angst, dann Anklage, menschliche Schwäche und Mangel an geistlicher Vollmacht. Ich bin zwar nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nach Menschenart. Ich benutze im Kampf nicht die Waffen menschlicher Selbstsucht, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Weißt du, viele Leute verwenden diese Bibelstelle und wissen gar nicht, was es bedeutet. Es geht, wenn der Teufel dich angreift. So eine ganze Festung, eine ganze Armee aufgestellt hat, mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der Erkenntnis Gottes entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen. Also wir gehen auf Gedankenjagd, und die Gedankenjagd betrifft hier jeder Gedanke, der sich gegen Gott auflehnt. Also wo man ohne Gott wirtschaftet, wo man ohne Gott arbeitet, wo man ohne Gott kämpft. Ich nehme jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, gefangen und unterstelle ihm den Befehl Christi. Also nicht meinen Befehl, sondern den Befehl Christi. Er muss befehlen. Wir haben gestern gehört, also von einem Irrweg der Selbstbefreiung. Du kannst Gott bitten, Herr, erlöse mich von dem Übel, erbarm dich meine und so weiter. Aber der Befehl, Satan schweige, Satan fliehe, Satan macht das und so weiter, kann nur von Gott kommen. Denn Satan ist ein geistiges Wesen, das ist über den Menschen, und nur Gott muss er gehorchen. Deshalb, er muss auch Gott immer um Erlaubnis bitten. Hilf mir, dass ich den Hiob quälen kann. Oder erlaube mir und so weiter. Und Gott sagt es, wie weit er gehen soll und wie weit er nicht gehen soll und was er kann und was er nicht kann. So, die Befehle für die geistige Welt, für den Kampf muss von Gott ausgehen und deshalb alles muss sich dem Gehorsam Christi unterstellen. Und es gibt Dummköpfe, auch charismatische Dummköpfe, gibt es mehr als du glaubst, und so weiter. Ich befehle, ich sage und so weiter. Das kannst du nicht sagen, du kannst nur über Gott befehlen und über Gott sagen. So, denn dazwischen ist immer noch der Herr. Denn alle Knie müssen sich vor Jesus beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Und er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Und dann in meinem Namen macht ihr das und dies und jenes. Und so weiter. Dann der Auftrag kommt, Johannes, geh und gib ihm eine Ohrfeige. Oder als hier in der Humboldt-Universität ein Professor da beweisen wollte, dass es keinen Gott gibt und so weiter. Und da kommt so ein Grobschmied aus Sachsen und ist dort, Hufnagel hieß er, und dann besucht die und liest so eine Tafel, hier spricht Professor sowieso und beweist, dass es keinen Gott gibt. Und dergleichen, der denkt, das höre ich mir mal an, das Referat. Und dann sitzt er und dann sagt der Professor, wenn es einen Gott gibt, nachdem ich Gott so gelästert habe, soll er mir einen Engel schicken und mir eine Ohrfeige geben. Dann steht der Hufwatschel, der war Grobschmied, mit seiner Bratze und geht nach vorne, schönen Gruß vom lieben Gott. Für solche Bengels wie ihn, da schickt er keinen Engel, das kann auch der Hufwatschel erledigen. Und zack, lebt er eine Ohrfeige und der Professor fliegt bis zur Tür raus. Alle lachen, der Fall ist erledigt. Also wenn Gott dir so einen Auftrag gibt, dann ist es in Ordnung. Okay, hier. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen. Kann durchaus auch sowas passieren, dass du als Hufwatschel mal auftrittst. Leider, wir haben viel zu wenig Christen, die Zivilcourage haben. Die auftreten und sagen, nein, das ist nicht wahr, das lassen wir nicht gelten, das lassen wir nicht durchgehen. Der Teufel würde nicht so frech sein, wenn wir als Christen unseren Auftrag richtig erfüllen würden. Und Sachen über Bord werfen, die nicht in unser Leben hineinpassen. Ich stehe bereit, allen Widersetzlichen zu bestrafen, Hufwatschel, sobald ihr als Gemeinde zum vollen Gehorsam gefunden habt. Also, ich stehe bereit, allen Widersetzlichen zu widerstehen, das heißt also rauszuschmeißen, die Leute. Kurskorrektur vorzunehmen. Der Teufel will Paulus also hier verdammen und sagen, du bist kein richtiger Apostel. Und du siehst, wie der Teufel arbeitet, mit Angst, mit Vorwürfen. Wirf dir etwas vor die Füße und sag, du taugst nichts, bist nichts, kannst nichts, aus dir wird nichts. Und genau das ist es, wie diese Gedanken kommen. Ja, bin ich überhaupt würdig der Segnungen Gottes? Von Gott aus sind wir alle würdig, Gott liebt alle Menschen, Jesus ist für alle gestorben. Dann arbeitet Satan mit Ärgernissen, mit Ärger. Und Ärger macht dich krank. Und das ist, wie er versteht, er kann Gedanken nicht lesen, aber kann Gedanken einpflanzen. Ich bin also felsenfest überzeugt, der Teufel kann meine Gedanken nicht lesen, aber er kann mir einen dummen Gedanken einpflanzen und dich ablenken von der Andacht, von der Stille vor Gott. Ich will beten und ich bete und wir hatten so einen Lampenschirm gehabt aus Metall und da kommt eine blöde Fliege. Du glaubst gar nicht, wie eine blöde Fliege einen von Beten abhalten kann. Naja, Herr Jesus, du bist ein guter Herr. Und es ging dann permanent die ganze Zeit. Bis ich das Beten abgebrochen habe, Stuhl genommen habe und dann die Fliege gejagt habe und ich habe alles vergessen und ich habe mich so aufgeregt, und das war für mich aber eine Lektion. So arbeitet der Teufel durch dumme kleine Fliegen, bringt er dich aus der Fassung. Auch hier, Gedankenkontrolle. Anstatt dass ich Zimmer wechsle, Licht ausschalte, da hätte ich meine Ruhe gehabt. Aber nein. Kennst du sowas? Der Teufel will dich zu Weißglut bringen und es kocht. Du fängst an, über die Fliege nachzudenken. Wie ist die reingekommen? Und fängst an, da richtig, und du konzentrierst dich nicht mehr auf den Gedanken. Er versucht dich von der Hauptsache abzulenken durch Nebensächlichkeiten. Auch hier beim Paulus. Er will Paulus Angst machen, ihn diskriminiert. Du bist nicht richtig, du hast kein Recht. Und so ist, wie der Teufel kommt, du hast kein Recht, dich jetzt Apostel zu nennen oder was anderes. Du hast keine Vollmacht. Und schau mal, wo ist deine Vollmacht? Hast selber sogar Probleme, bete schon dreimal und ist nichts passiert. Und dann kriegst du noch so Wort, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das morgen nachher. Satan arbeitet also mit Angst, Panikmache und Diskriminierung. Und das sind die Gedanken, die du eingeimpft bekommst. In der Schule, wenn du kommst als kleines Kind, das Erste, was man versucht, dir deinen Willen zu brechen. So arbeitet die Pädagogik heute. Da wird dein Wille gebrochen. Verstehst, anstatt dass du dich entfalten kannst oder dich entwickeln kannst, nein, du musst schön brav sitzen. Schön brav deine Hausaufgaben machen. Das tun, was der andere dir sagen. Paulus sagt, ich kämpfe nicht nach menschlicher Art. Was ist das? Er verteidigt sich nicht menschlich. Er argumentiert nicht menschlich oder rhetorisch oder logisch und sonst was. Wenn du geistlichen Sieg erreichen möchtest, du musst aufhören, logisch zu denken. 1 und 1 ist 2. Nein, es könnte 7 sein. Oder 9. Oder 25. Aber hier logisches Denken. Und wir gehen immer, und das ist unser großes Problem, wir denken immer logisch. Wir sind Menschen. Immer logisch. Bei Gott wird nicht logisch gedacht. Also die Gottheit ist 3. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und doch 1. Verrückt. Und dieses logische Denken, der Teufel versucht uns auf die Schiene des logischen Denkens zu bringen. Logisch zu denken. Also ich habe gebetet, das muss was passieren. Ich stecke oben Geld rein und unten auf dem Automaten kommt was raus. Oder ich bin mit Öl gesalbt worden und jetzt müsste was klappen. Nein, Gott arbeitet nach seinem Timing, nach der Reife. Wir müssen reif werden für diese Erfahrung, für jene Erfahrung und so weiter. Ich kämpfe nicht nach menschlicher Art. Weißt du, das hat keinen Wert, sich mit dem Teufel das anzulegen und zu diskutieren. Und genau das ist, du fängst an zu diskutieren. Warum ist das bei mir nicht passiert? Warum, weshalb, wieso? Das ist menschliche Art. Einfach annehmen oder dann auch Bibelstellen suchen. Ich suche meistens, wenn bei mir was nicht klappt, suche ich was rum in der Bibel, versuche nachzuschlagen. Weißt du, wir müssen aufhören, Argumente zu suchen nach menschlicher Art, nach logischer Art. Warum klappt es bei mir nicht? Wir müssen lernen von der Gnade Gottes zu leben. Also Paulus erlebt das und wo der Heilige Geist ihm sagt, lieber Bruder, hör auf mit Gesetzlichkeit. Weißt du, mit Gesetz kommst du nicht weiter, auch nicht im Heiligen Geist gesetzt. Also da nehme ich aus dem Alten Testament, das Neue Testament das Gesetz rübergenommen, sagt, Bruder, das klappt nicht. Was du siehst, wirst du nicht ernten. Du sollst sogar als Kind Gottes sogar das ernten, was du nicht gesät hast. Städte bewohnen, die du nicht gebaut hast. Und von Bäumen ernten, die du nicht gepflanzt hast. Das ist also das geistliche Gesetz, total anders. Also, was du siehst, das erntest. Das gilt in menschlicher Art und Weise, aber bei Gott gilt das nicht. Wir leben von der Gnade Gottes. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also, so unlogisch. Normalerweise, die Kraft Gottes wirkt in den Starken, in den Gesunden, in den Erfolgreichen, in den Gesegneten, also glücklichen, fröhlichen, friedlichen Menschen. Nein, die Kraft Gottes wirkt genau im Gegenteil. Und jetzt heißt es, sich nicht nach der menschlichen Art sich zu arrangieren. Dann benutzt Paulus hier das Wort des Herrn. Er sagt, ich reise mit dem jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle dem Befehl Christi. Er benutzt das Wort Rema hier. Im Kampf gegen den Teufel kommst du mit Bibelstellen und Bibelversen nicht weit. Oder mit Bibelargumenten nicht weit. Du musst das Rema-Wort haben. Der Teufel kommt zu Jesus und sagt, Herr Jesus, es steht geschrieben. Hast du es nicht gelesen? Und beide wissen genau Bescheid in der Bibel. Jesus und der Teufel wissen ganz genau, was in der Bibel drin steht. Es steht geschrieben. Aber du siehst dann auch wieder das Argument, wie Jesus kommt. Und es steht wiederum geschrieben. Und er verwendet dieses Wort wiederum. Das ist Rema, das ist inspirierte Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Rema-Wort. Du kannst also diese Gedanken nur dann niederreißen, diese ganzen Gedankengebäude, was du so aufgebaut hast, 1 und 1 ist 2, kannst nur verändern, wenn du dieses Rema-Wort hast vom Herrn. Dieses inspirierte Wort Gottes. In den Augen der Welt ist das Rema-Wort schwach, bedeutet nicht viel. Und dieses Rema-Wort von Gott aus ist es, unter dem Gehorsam Christi zu stellen. Ist das Kreuz. Jesus lernte Gehorsam in dem, was er litt. Gehorsam. Gottes Wort führt uns zum Gehorsam. 1. Korinther 2, Vers 4 bis 5, könnt ihr das nachlesen. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber eine Gotteskraft. Dieses Rema-Wort, das Wort vom Kreuz, durchkreuzt alles. Die ganze menschliche Logik passt nichts mehr zusammen. Also wenn du Sieg haben willst in deinem geistlichen Leben, dann musst du damit rechnen, dass von der normalen Art und Weise nichts mehr passt. Ich weiß, ob du das erlebst. Ist also total alles auf den Kopf gestellt. Alles seitenverkehrt. Alles unfassbar. Das Kreuz durchkreuzt alles. Kein Gedanke kann dem Kreuz standhalten. Es wird alles durchkreuzt, durchschnitten. Keine Philosophie, keine Theologie, nichts mehr Da ist kein Platz mehr für menschliche Leistung. Da kannst du 100-mal so viel beten, passiert nichts. Wir leben von der Gnade Gottes. Paulus musste das lernen. Und das ist, was ihn aus ihnen einen Apostel gemacht hat. Er sagt, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich kämpfe nicht nach menschlicher Art. Ich kämpfe nicht auf der Logik, auf der Basis der Logik, sondern ich kämpfe aus der Gnade Gottes. Was ich bin, bin ich allein aus der Gnade Gottes. Ich kann mich nichts rühmen, kann mir nichts einbilden. Das habe ich geleistet. Ich, Bruder Paulus. Und dennoch ist er ich. Und dennoch sagt, wenn ich komme, Brüder, Schwestern, wenn ich komme, dann werde ich die Widerspenstigen richtig durchschütteln. Und dann haben sie geschrieben, weißt du, du bist stark, wenn du abwesend bist. Aber wenn du zu Hause bist, wenn du abwesend bist, da drohst du uns am Telefon und was weiß ich. Aber in der Gegenwart, und weißt du, in der Gegenwart, wir sind nicht schlagfertig. Auch in der gegenwärtigen Situation. Und wir haben ein Problem. Wir sind von Weitem für andere stark. Aber wenn es uns betrifft, wenn wir so gegenüberstehen, sind wir Feiglinge, sind wir weich, sind wir schüchtern, sind wir unsicher. Weil in dem Moment, wenn du vor Leute stehst, kannst du nicht so schlagfertig antworten. Da musst du warten, bis es gegeben wird. Bis es da ist, bis es gefunkt hat. Aber im Weiten, wenn du vom Weiten so, da kannst du eine Nacht drüber schlafen und sagst, jetzt will ich nochmals den Satz dazufügen und zu ergänzen. Du siehst also, warum wir manchmal so Probleme haben in der Gegenwart und auch in unseren gegenwärtigen Problemen manchmal. Weißt du, wenn du damit konfrontiert bist, bist du gar nicht gefasst, gar nicht vorbereitet, weißt gar nicht, was du machen sollst. Paulus sagt, wenn ich komme. Deshalb manchmal Dinge rankommen lassen. Und da ist kein Platz für menschliche Leistung in diesem Rema, in diesem Wort vom Kreuz. Da ist keine Möglichkeit mehr, sich selbst zu erlösen, sich an seinen Schnürsenkel sich hochzuheben. Auch keine Selbstverteidigung möglich. Er sagt hier, ich bin zwar nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nach Menschenart. Ich bin nur ein Mensch und ich kämpfe nicht nach Menschenart. Aber ich kämpfe mit Waffen, mächtigen Waffen, mit den Waffen Gottes. Und was ist die Waffe Gottes? Heiliger Geist. Und zwar, oh, und dann das Rema, das von Gott inspirierte Wort Gottes. Das ist also diese geistliche Waffe, nach göttlicher Art. Nach göttlicher Art ist, geh hin und sündige nicht mehr hinfort. Weißt du, ich halte nicht viel von dieser geistlichen Kriegsführung. Da ist, in der geistlichen Kriegsführung ist Jesus Nebensache. Ich gebiete, ich befehle, ich und so weiter. Da steht mein Ich im Vordergrund. Und ich kann gegen Leiden, Schmerzen, wenn du Zahnschmerzen hast, gibt es nur eine Möglichkeit, einen Finger nehmen und draufschlagen. Dann sind die Schmerzen abgelenkt. Aber verstehst du, das ist die ganze geistliche Art der Kriegsführung. Du lenkst dich nur auf was ab. Aber wenn der Herr ein Werk an dir getan hat, dann hat er was getan. Und dann ist mehr, als nur auf den Finger mal drauf zu hauen. Ich kämpfe nicht nach menschlicher Art. Also ich lenke mich nicht ab. Akupunktur ist auch nichts anderes, da werden die Schmerzen abgelenkt. Da kriegst du einen Stich und obwohl es dir im Kopf irgendwo sticht. Nein, das ist nichts anderes wie eine Ablenkung des Schmerzes. Und wir arbeiten, du glaubst gar nicht, wie viel und wie oft wir arbeiten mit Ablenkung. Du kommst in den Gottesdienst und sagst, da bin ich abgelenkt unter anderen Menschen und schon hast alles vergessen. Bist aber wieder draußen, kommt wieder das Alte. Wir müssen eines lernen, mit Christus zu leben, Tag und Nacht. Seine Gegenwart Tag und Nacht zu haben und mit Christus verbunden sein. Unser Leib muss ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Dann ist es vollkommen egal, ob du auf dem Dachboden oder im Keller bist. Aber die ganze geistliche Kriegsführung ist nichts anderes, dass du Jesus zur Nebensache machst. Ich streng mich an. Und ich habe schon so oft angestrengt in meinem Leben, das kann ich leider sagen. Ich habe es oft probiert, ich selbst habe nichts geschafft. Aber Christus in mir. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Indem ich anfange, der Heiligung nachzujagen, mich an die Treue Gottes halte und sage, Herr, du hast versprochen und es muss kommen. Wenn es nicht heute, dann morgen oder übermorgen. Es wird kommen, es muss kommen, es muss gar nicht anders sein. Das heißt, Paulus will die Menschen in Korinth unter dem Gehorsam Christi oder zum Gehorsam Christi bewegen. Weißt du, Gehorsam Christi ist, dass Christus das tut, was er versprochen hat. Dass er das erfüllt. Weißt du, Gehorsam Christi, wir denken zuerst einmal, ich muss Christus gehorchen. Aber dass auch Christus dir und mir gehorcht und dass du, was er versprochen hat, sein Wort einlöst bei dir und mir. Ich will den Gehorsam Christi aufrichten. Praktisch die Gegenwart Gottes ist der Gehorsam Christi, dass der Herr zu uns kommt, in unsere Mitte tritt, uns die Augenbinde wegnimmt, uns die Augen öffnet und wir erkennen, Mensch, das war der Herr Jesus. So dass der Herr Jesus jeden Einzelnen nachgeht, wie den Emmaus-Jüngern nachgegangen ist. Das ist so bitter nötig heutzutage in dieser Welt, in der wir leben, dass der Herr uns aufsucht, wo wir reden über den Heiland, musste Christus nicht so sterben, musste das nicht alles passieren, ist das nicht alles Gottes Wille, ist das nicht im Ratschluss des Ewigen? Und wir merken nicht, dass Christus neben uns steht und mit uns redet. Und erst als die Augen geöffnet werden, und das sind die Waffen des Geistes, dass uns die Augen geöffnet werden. Paulus will sie nicht unterwerfen nach menschlicher Art, unter Druck. Du musst. Du kannst Jesus nicht zwingen und Jesus kann dich nicht zwingen. Herr, du musst mich heilen. Wo steht das? Durch Gewalt oder durch irgendwelche Aktion oder Leistung. Nein, der Heilige Geist arbeitet an uns und unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und weißt du, wie der Heilige Geist arbeitet? Er überzeugt dich und mich. Lass dir an meiner Gnade genügen. Dieses Bibelwort ist mir so groß. Dieser große Apostel Paulus, dieser willensstarke Mensch, muss sich an der Gnade Gottes genügen lassen. Ja, Herr, danke. Danke, Herr. Von innen her, von der Erkenntnis Gottes. Ja, Herr, das ist noch nicht so weit. Und ich weiß, eines Tages werde ich bei dir sein, da werde ich dir keine Fragen mehr stellen. Aber heute, ich frage die Löcher im Bauch. Die Gegenwart Gottes, Gott ist da. Und Gott ist mit uns da, ob du leidest oder nicht leidest, ob es dir gut geht oder schlecht geht. Gott ist bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und weißt du, wir müssen mit der Gegenwart Gottes nicht jetzt handeln. Ist Gott jetzt bei mir? Ich habe zeitlang immer die Knöpfe abgezählt. Ist Gott bei mir oder nicht? Und dann, manchmal ist es aufgegangen, manchmal nicht. Und manchmal geht bei dir auch auf die Sache oder manchmal geht sie unter. Aber ich habe es aufgehört. Warum? Weil Gott gesagt hat, ich bin alle Tage bei euch. Auch wenn es mir ganz dreckig geht. Und ich glaube, dass wenn es mir ganz dreckig geht, ist Gott mir am allernächsten. Da ist er da. Aber ich sage, Gott, wo bist du? Und ich weiß, alle Tage, nicht nur am Sonntag und nicht nur an Geburtstagen und Feiertagen, nein, alle Tage. Arbeitstage, Kampftage, der Herr ist bei uns. Und du brauchst diese Erkenntnis, diese göttliche Erkenntnis. Wenn Gott wirkt, dann muss man nicht viel reden, nicht viel sagen, das weiß man. Oder man weiß es nicht. Da braucht man nicht viele Worte. Ich bin nicht mit menschlichen Worten und so weiter gekommen, sondern mit der Weisheit Gottes, dem Kreuz. Für Gottes Werk ist Jesus der Mittelpunkt. Wenn Gott arbeitet, geht es immer um Jesus. Wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Wenn der Sohn Gottes segnet, der ist gesegnet. Wenn der Sohn Gottes heilt, der ist geheilt. Wenn der Sohn Gottes rettet, der ist gerettet. Und ich könnte jetzt fortfahren. Auf Jesus kannst du dich verlassen, weil er Gott konsequent gehorchte, tat, was der Vater wollte. Und wir werden eines Tages bei Jesus aufwachen, und wir werden nichts mehr fragen. Und da wird nichts passieren, nichts Schreckliches. Ich werde ihn sehen, da wird der Himmel offen sein. Deine persönliche Beziehung zu Jesus ist wichtig. Und deshalb ist das ist die Waffe, die alle feindlichen Festungen, alle Gedankengebäude niederreißt, die Verbindung zu Jesus, Rebe und Weinstock, dieses Geheimnis. Wenn du das entdeckst, sein Blut, seine Schmerzen, sein Kreuz heilen dich. Seine Wunden heilen dich. In seine Wunden bist du geheilt. Wenn das alles vergegenwärtigst und das verinnerlichst, in dir aufnimmst, seine Wunden heilen mich. Du bist verbunden wie der Weinstock mit der Rebe. Gott ist kein Automat wie in der Esoterik, gestern haben wir davon gehört, sondern Gott ist eine Person. Gott ist auch keine Kraft. Gott ist eine Person. Er möchte mit dir kommunizieren jeden Tag. Oh Herr, du kannst bei Gott jammern und klagen. Alle deine Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Aber das heißt also, ich darf meinen Kummer ihm sagen. Ich muss nicht gegen den Kummer ankämpfen oder gegen die Krankheit ankämpfen. Meine Schmerzen, er trug unsere Schmerzen, nahm auf sich unsere Leiden. Er möchte deine Aufmerksamkeit haben. Gott ist eine Person und keine Energie von irgendwoher. Er freut sich, wenn du von Herzen anfängst zu singen. mittendrin im Leid. Lies Jakobus 5. Ist jemand krank, was er alles so machen muss? Wenn jemand leidet, der soll singen. Wenn du leidest, fang an zu singen. Halleluja, Halleluja. Gloria, Halleluja. Wenn du leidest, du nicht jammern, weil normalerweise, oh Gott, was hilft mir, was für Kräutlein, was für Teelein, was für Sorte von was weiß ich. Wenn du leidest, singe. Gott will, dass du ihn besingst. Gott besingen. Nicht die Krankheit. Weißt du, singen ist etwas mit Anbetung, was du so als Idol, als Superstar hast und so weiter, was du besingst. Er ist bei dir und lebt mit dir durch den Heiligen Geist. Deshalb nimm dir Zeit, jeden Tag neu für den Heiligen Geist, Gedankenkontrolle. Zuerst einmal musst du voll vom Heiligen Geist sein, bevor du anfängst zu kontrollieren. Ein leerer Kopf, der macht nur Lärm. Leerer Eimer, leerer Kübel, da musst du nur ranschlagen und da ist so viel Lärm und so viel Unruhe, aber voller Korb oder voller Eimer und so weiter. Sprich mit dem Heiligen Geist. Sprich mit dem Heiligen Geist. Und du musst alles unter dem Gehorsam Christi nehmen und das alles mit dem Kreuz vergleichen. Passt das mit dem Kreuz zusammen? Geht es durch das Kreuz? Lässt sich das über das Kreuz übersetzen? Lässt sich das überkreuzen? Wie sieht das aus, wenn es überkreuzt ist? Die Gnadenwunder Gottes erlebt man nur übers Kreuz. Wir sind in Schweden segeln gewesen und dem das Schiff gehörte, war das Schiff gesteuert und ich habe gesagt, wir können nicht raus. Heute geht es nicht raus. Wir haben so Gegenwind vom See gehabt, wir kommen nicht raus, habe ich gedacht. Dann sagte er, kein Problem, wir werden die Segeln kreuzen. Und wir sind rausgefahren aus dem Hafen, wir sind aufs Meer rausgefahren, gegen den Wind, indem man die Segel gekreuzt hat. Ist ein Geheimnis. Wenn es bei der Seefahrt funktioniert, wie viel mehr im Glaubensleben, indem du die Segel kreuzt, das Kreuz nimmst und über das Kreuz kannst du das Unmögliche vollbringen. Du kriegst alles im Griff. Durch das Kreuz bekommst du alles in den Griff, deshalb Gedankenkontrolle. Der Mittelpunkt deines Lebens muss Jesus Christus sein und bleibt natürlich auch. Und nur dann wirst du gewiss sein deines Heils, deiner Gesundheit, deiner Stärke, deiner Freude und so weiter und wirst all diese Gedanken, egal welche Gedanken, gut und schlechte, abfangen können. Dein Leben wird eines Tages vorüber sein, unser aller Leben. Das muss man uns ganz fest in den Hinterkopf schreiben. Alles andere wäre Unsinn. Dein Leben ist eines Tages zu Ende. Und die Frage ist, was dann? Mit ihnen, also mit dem Kreuz, mit den Gedanken vom Kreuz, zerstöre ich alle feindliche Festungen. Wenn du tot bist, gibt es keinen Ärger mehr. Wenn du tot bist, gibt es keine Krankheit mehr. Hast du schon einen Toten gesehen, der an Krebs gelitten hat? Der hat ausgelitten. Wenn du tot bist, gibt es keine Sorgen mehr. Wenn du tot bist, ja, kann dich niemand mehr auf die Palme reizen oder auf die Palme bringen. Wenn du tot bist, bist du, ja, kann dich auch niemand, wenn er lobt, kann noch so viel loben und noch so viele wunderbare Dinge erzählen. Das geht an dir runter wie bei der Gans das Wasser. Stört dich nicht. Deshalb die Frage, sind wir mit Christus gestorben? Sind wir mit Christus gestorben, dass wir sagen, es ist uns alles egal? Und es muss in unserem Leben, wenn wir wahre Kinder Gottes sein wollen und Gedanken kontrollieren möchten, uns muss alles egal sein zuerst mal. Diese Welt, uns muss egal sein. Alles, was gewesen ist, die Vergangenheit, die muss die Vergangenheit egal sein. Egal, was war, was passiert ist, was geschehen ist, was man dir angefügt hat oder wo du herkommst und der ganze Ärger deiner Vergangenheit, deiner Familie, deiner Sippe muss uns egal sein. Denn wir sind in Christus eine neue Schöpfung. Aber uns ist nichts egal. Weißt du, wir nehmen uns noch so wichtig. Wir nehmen uns noch so wichtig. Und deshalb haben wir so viele Probleme, weil wir uns so wichtig nehmen. Deshalb kriegt uns der Teufel an die Haare. Und zerrt uns durch die ganze Gegend. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen, ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder. Den Hochmut. Mich haben sie verletzt. Mich haben sie, da gibt es Leute, die kommen so mit diesem bösen Blick. Mich haben sie schief angeguckt. Mich haben sie übersehen. Mich haben sie ignoriert und so weiter. Ich bringe diese ganzen Gedankengebäude, weißt du, die der Satan so einpflanzen möchte, der kommt ganz klein. Und ich habe diese Tage in der Vorbereitung etwas erkannt, was Gott mir gezeigt hat, wo ich dann auch weiter ausbauen möchte. Weißt du, jetzt im Augenblick passiert, hast du irgendeinen Gedanken, dieser Gedanke ist jetzt nicht aktuell. Aber dieser dumme Gedanke, diese dumme Erfahrung, dieses dumme Erlebnis, nach 8 Monaten, nach 10 Monaten, nach einem Jahr, da ist es so aufgebauscht und so gediehen und so entwickelt und so. Und du sagst, ich bin doch Kind Gottes, ich bete jeden Tag. Wo kommt der ganze Ärger? Wir haben in der Bibel ein Gleichnis und ich komme nachher darauf zu sprechen. Da ist der Bauer, der guten Samen aufs Land streute. Und dann wacht er nach kurzer Zeit auf und fragt, wie ist es möglich? Habe ich nicht guten Samen ausgesät auf meinen Acker? Aber es wächst nur Unkraut. Wo kommt es? Und dann heißt es, während er schlief, des Nachts kam sein Feind und säte schlechten Samen aufs Feld, um ihn zu ärgern. Der Teufel sät schlechten Samen auf deinen Acker und du wunderst dich, wo kommt das alles her? Der Feind, wenn du schläfst, wenn du passiv bist, wenn du nicht aufpasst, da kommt so ein dummer Gedanke, so ein Vogel und kackt da drauf und sagt, mein Gott, muss ich in die Dusche. Satan baut seine Festungen auf Lug und Trug, und zwar in Zeiten, wo du passiv bist. Wo du passiv bist, wo du schläfst, im Schaukelstuhl liegst, nichts tust. Die feindlichen Festungen, ganz kurz noch, sind nichts anderes wie Stolz, Einbildung, menschliche Weisheit, wo er gedacht, ich weiß alles, mir kann nichts passieren, jetzt bin ich durch. Wenn du glaubst, dass du durch bist, bist erst unten durchgefallen. Das ist das Einzige, wo du durchgefallen bist. Nicht, dass ich mir einbilde, ich hab's ergriffen, ich bin ergriffen, sagt Paulus vom Heil und der Erlösung. Wir bilden uns so viel ein auf unsere Beredsamkeit, Macht, Geld, Besitz, Äußerlichkeiten. Weißt du, was ist alles? Nur Schaum. Das ist alles nur Schaum, Luftblasen. Das alles versucht dich anzugreifen. Das ist diese falsche Same, das dich nachher unter Druck setzt. Und das Unkraut wächst schneller als die Kulturpflanze. Das Schlechte wächst schneller. Also ich bin manchmal überrascht, wenn du auf dem Acker was gesät hast, auf dem Feld, wo kommt das ganze Unkraut her? Ich habe meinen ersten Fahrrad mir verdient beim Unkrauthacken im Kolchos. Weißt du, dann habe ich meine Sommerferien geopfert, habe Unkraut gejagt. Und ich weiß, wie furchtbar es ist. Und ich habe oft nachgedacht, wo kommt das Unkraut her? Die Maschine hat nur Mais gesät oder Kartoffel gesteckt. Und so weiter. Wo kommt das Unkraut her? Das ist im Boden da. Da sind Wurzeln da, Reste alter Wurzel, so Quicken. Und wenn du abreißt die Wurzel, dann wird es gleich 5-fach, 10-fach. Die Wurzeln entwickeln sich weiter, wenn da nur eine Wurzel übrig bleibt. Und wie bei unserer Bekehrung, weißt du, was mit unserer Bekehrung passiert? Bei unserer Bekehrung bist du nicht eine neue Kreatur geworden. Erschreckt bist du nicht das. Da ist nur deine Vergangenheit vergeben worden. Deine Sünden sind vergeben worden. Deine alte Schuld ist ausgelöscht worden. Die Handschrift, die gegen dich war, die ist ausgetilgt. Aber da ist noch nichts Neues passiert. Jetzt muss das Neue passieren. Die Heiligung, die Reinigung. Jetzt wird der Boden gereinigt und so weiter. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Also Vergebung, Errettung, Erlösung, das ist Lösung der Vergangenheit. Und jetzt beginnt die Heilung, die Wiederherstellung der Persönlichkeit. Und dann wunderst dich, wir haben uns so gewundert. Zum Beispiel mit unseren Kindern. Wir haben nur gute Worte gelehrt. Kommen sie nach Hause, die schlimmsten Ausdrücke. Und wir haben sogar unsere Kinder im christlichen Kindergarten sogar gehabt. Und die kommen nach Hause und sagen, Kinder, wo habt ihr das gelernt? Die wissen nicht einmal, wo die das gelernt haben. Aber die haben es gelernt. Das steckt im alten Menschen drin. Und da muss der Heilige Geist viel Arbeit anwenden bei uns, bis wir das alles so unter Dach und Fach haben. Paulus straft die Gedanken mit dem Rema-Wort. Er entmachtet und sagt, so spricht der Herr. Nicht nur, dass es steht hier geschrieben oder wir haben das gelernt oder das ist unsere Praxis, wie der Pharisäer, der dankt Gott, dass er das nicht tut und 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 dass er das tut und das tut und das tut und so weiter und passiert nichts bei ihm. Und der arme Sünder steht im Tempel und betet und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, mit dem passiert was. Weil er das richtige Wort im richtigen Augenblick gesagt hat. Gott sei mir Sünder gnädig. Viele sind ruiniert durch einen Kontrollgeist. Also Gedanken einfangen. Entweder sie müssen kontrollieren oder sie werden kontrolliert. Zwei Möglichkeiten gibt es. Und das ist nämlich, bevor du Gedanken kontrollierst, musst du fragen, wer kontrolliert mich? Ohne Kontrolle läuft bei uns nichts ab. Die meisten Menschen können nicht auf eigene Füße stehen. Die meisten Menschen haben keine eigene Meinung. Und hier beginnt Gedankenkontrolle. Hast du eine eigene Meinung? Weißt du, wo es lang geht? Hast du das Ziel im Auge? Viele Leute haben keine eigene Meinung. Und dann wollen sie Gedanken kontrollieren. Solange du keine eigene Meinung hast über Wahrheiten der Bibel, über Gott. Und Jesus hatte eine eigene Meinung. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Bitte, Dankeschön. Und diese Meinung war eine Rema-Meinung, eine von Gott offenbarte Meinung. Viele Menschen, die wollen kontrollieren, Gedankenkontrolle. Aber weißt du, was sie machen? Die sagen, Professor sowieso hat gesagt, Doktor sowieso hat gesagt, Philosoph hat sowieso gesagt, Theologe hat sowieso gesagt, oder der und der Theologe, die beziehen sich immer auf andere Menschen. Sie haben nicht eine eigene Meinung. Wir müssen, um eine eigene Meinung zu bekommen, musst du vom Wort Gottes wissen, und nicht nur, es steht in der Bibel, auch das ist zu wenig. Du musst wissen, so spricht der Herr. Dieses Rema-Wort. Du musst genau wissen, das sagt Gott zu mir. Da bin ich gemeint. Er meint mich. Viele Leute müssen irgendjemanden zitieren oder müssen immer wieder sagen, der auch. Und was bei dem klappt, muss es wahrscheinlich bei mir auch klappen. Nein, es ist nirgendwo gesagt, dass das, was bei woanders klappt, bei mir auch klappt. Ich bin ein anderer Mensch. Bin aus einem anderen Holz geschnitzt. So, oder der macht es auch. Nein, wir müssen aufhören, uns nach anderen zu orientieren. Wir müssen uns immer wieder fragen, bevor wir ein Statement ausgeben oder weiter sagen, ich muss wissen, wo stehe ich, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin. Und solange ich das nicht weiß, vergiss die ganzen Gedankenkontrolle, du drehst dich nur im Kreis oder purzelst hin und her und baumelst in der Luft. Du musst erstmal einen festen Standpunkt haben. Und solange du nicht weißt, da gehöre ich hin, das ist mein Platz, ich bin ich, solange brauchst du nicht weitermachen. Und dann fragst du immer, wer macht hier mit, wer ist dabei und was soll das alles und dergleichen. Der Teufel weiß, wer dich aufhalten kann. Aber wenn Jesus in dir ist, Christus in uns, wenn Jesus in dir ist, diesen Jesus kann er nicht stoppen. Wenn der Heilige Geist in dir ist, diesen Heiligen Geist kann er nicht stoppen. Deshalb Standortbestimmung und dann können wir es weitermachen. Versuch also nicht ohne Jesus und ohne den Heiligen Geist dein Leben zu meistern und auch die Gedanken. Er sagt, ich bringe alles unter dem Gehorsam Christi. Alles muss ich vor Christus beugen können und ihn anerkennen, zu seiner Ehre da sein und dergleichen. Versuch also nicht eigenmächtig zu handeln. In dem Moment, wo du eigenmächtig handelst, bist du ohnmächtig. Eigenmächtig. Der Teufel versucht dich zu kontrollieren durch einen passiven Geist. Er sagt, beruhige dich, reg dich nicht so auf. Du siehst also, auf der einen Seite sollte man sich nicht aufregen und dann regt man sich doch auf. Und er versucht also durch einen passiven Geist dich zu schwächen. Das ist der Trick des Teufels, Schwäche. Er schwächt dich zuerst einmal, lässt dich so powern, kämpfe, 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 kämpfe. Dann bist du fertig, ausgepowert. Und dann sagt er, jetzt komme ich. Und dann kommt er mit seinen Lügen und Tricks. Und zuerst einmal lässt er dir den ganzen deinen Pulver zu verschießen für sinnloses Zeug. Und du verpowerst dich und verausgabst dich und so weiter. Dann bist du geschwächt, ausgebrannt, burnt out, nennt man das heutzutage. Schwäche ist eine Waffe des Teufels. Er will, dass du dann deine Schwäche erkennst und sagst, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, ich bin am Ende. Ich fasse es nicht mehr, ich habe keine Hoffnung mehr. Also bei mir geht es nur noch bergab, ich bin am Ende. Und dann nützt er deine Schwächen aus. Lass die Steine zu Brot werden. Versuch dir das Letzte noch zu nehmen. Der Feind arbeitet durch Schläfrigkeit, während der Bauer schlief, durch Müdigkeit, Erschöpfung, Trägheit. Das ist die Waffe Satans. Passivität. Also der Teufel kann nur in einem passiven Geist arbeiten. Er arbeitet durch Zermürbung. Das ist eines seiner Tricks. Er geht dir so lange auf die Nerven, bis du sagst, nimm's, mir reicht's. Bis du überdrüssig bist, bis du nachgibst oder aufgibst. Also Erschöpfung. Er zermürbt dich, bis du dich verausgabt hast finanziell. bis du innerlich leer bist, ausgebrannt, bis du dich übernimmst, dich überforderst. So lang arbeite daran dir und knete dich. Das ist, siehe Hiob, das weg und das weg und das weg und das weg, bis er nichts mehr hat. Und dann schneidet er dich von der Versorgung ab, dass du keinen Nachschub mehr bekommst, keine Kraft aus der Höhe mehr, keine Salbung mehr erlebst, dass du in die Enge kommst, dass du keine Antwort mehr weißt, keinen Ausweg mehr siehst. Und dann sorgt er, dass du vom Herrn Jesus wegschaust. Also ich will dir nur sagen, Gedankenkontrolle, wie der Feind arbeitet, dass du deinen Umgang mit Gott vernachlässigst, dass du nicht mehr in die Gemeinde gehst, die Gemeinschaft der Heiligen vernachlässigst. Und das ist so die letzte Phase. Und dann geht Selbstmord und dann geht Selbstzerstörung. Dass du nicht mehr unter das Wort Gottes gehst, sagst also, das bringt mir sowieso alles nichts. Und dass du keine Gemeinschaft mit den Kindern Gottes mehr hast. Weißt du, eine einzelne Kohle, die erkaltet schnell. Aber mehrere Kohlen zusammen, ein bisschen Wind des Heiligen Geistes, und dann kommt man wieder zum Glühen und bekommt man neues Feuer. Wir haben deshalb so viel Lahme, wir haben beim Heiland gesehen, da kommen so viel Lahme. Die Leute wussten, wie es geht, die Leute wussten, was man alles machen kann, was man erreichen kann, aber sie waren nicht in der Lage, das zu vollbringen. Sie waren geistlich impotent. Der passive Geist wartet immer auf Befreiung von Jesus. Aber der Herr sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Der Herr aktiviert uns, der fordert uns raus. Der hat nicht gesagt, ich heile dich und sei geheilt, sondern der Herr Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Tu was. Tu was, und wenn du etwas tust, tue ich auch was. In dem Augenblick, wo du aufstehst, ich werde nie vergessen, ich glaube, ich habe schon erzählt diese Geschichte, Bruder Gerhard Zornow, ein Bruder, der war Missionar in Peru, war bei uns in der Gemeinde, ich war noch junger Christ, und wir hatten Bibelwoche, und die Schwester hat gesagt, bitte bei uns, die hat so Wendeltreppe gehabt, keine Pantoffeln anziehen, man kann es runterfallen, die Treppe. Und was ist gewesen? Unser Bruder hat seine Pantoffel angezogen und ist die Treppe runter, diese Wendeltreppe, und hat sich Rückgrat gebrochen, lag im Gipsbett. Die Gemeinde hat für ihn gebetet und mit Öl gesalbt und so weiter. Unser Bruder lag im Gipsbett und wir haben eine Bibelwoche, Zettel überall verteilt, Wort Gottes wird gelehrt. Und die Schwester ist fortgegangen und er sagt, Gott, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, das ist doch ein Trick des Teufels. Ich war zwar ungehorsam, ist okay, Gott vergibt mir diesen Ungehorsam. Ich hätte keine Pantoffeln anziehen sollen beim Treppensteigen und dergleichen. Gott vergibt uns unsere Sünden, wenn wir ihn bekennen. Und dann sagt der Herr, wie soll es jetzt weitergehen? Die Bibelwoche steht an, ich muss heute Abend predigen. Und weißt du, was passiert ist? Plötzlich sagt eine Stimme, steh auf. Da sagt der Herr, aber ich liege im Bett hier, ich liege im Gipsbett. Und der Arzt hat gesagt, ich darf nicht aufstehen. Ich muss hier in diesem Gipsbett liegen. Und der Herr sagt, steh auf. Und jetzt ist die Frage, wem gehorchst du mehr? Dem Arzt, deinen Gefühlen oder der Stimme, die zu dir sagt? Und du musst ganz genau wissen, dass es die innere Stimme, dass dieses Rema vom Herrn ist. Und dass es nicht nur Einbildung und Wunschdenken ist. Vielfach ist bei uns nur Wunschdenken. Aber hier sprach der Herr immer wieder, steh auf. Und dann sagt er, Herr, ich kann nicht. Wenn Gott zu dir redet, dann kannst du nicht. Das ist also das Typische, wie Gott zu einem redet, du kannst nicht, bist nicht in der Lage, bist nicht fähig und schaffst nicht, funktioniert nicht. Und immer wieder sagt der Herr, ich schaff's nicht. Und dann irgendwie sagt der Herr, wenn du es bist, und dreht sich und schmeißt sich durch eine Wendung unter wahnsinnigen Schmerzen, schmeißt er sich aus dem Bett raus, liegt auf dem Boden und er liegt wie ein Krüppel, liegt am Boden. Und der Herr sagt, steh auf. Und dann zieht er sich an Bettkanten oder Bettpfosten sich hoch und steht. Denkt er, das gibt's nicht. Und bewegt sich, alles perfekt. Alles perfekt. Und du musst denken, wenn du jetzt im Gipsbett warst und da, wo du gelegen bist, dann sagt er, und bei uns, damals zu der Zeit und auch in dieser Gemeinde, wo wir waren eine arme Gemeinde, hat es nicht Duschen und Bäder so gegeben, der geht ins Stadtbad. Und hat nur Zettel hingelegt im Gipsbett, ich bin im Schwimmbad. Die Schwester kommt nach Hause, der Arzt kommt nach Hause, will daher auch besuchen. Der ist im Schwimmbad, der sagt, das gibt's nicht, klatscht die Hände zusammen, das darf nicht wahr sein. Und er kommt zurück und erzählt dann nachher, was passiert ist. Aber der Heilige Geist, gerade in dieser Bibelwoche, so mächtig gesegnet, der Teufel wollte ein Bein legen. Wenn du Gott dienst und bevor du Gott anfängst zu dienen, wird der Teufel dir immer ein Bein stellen. Und du musst einfach lernen, dem Heiligen Geist zu gehorchen. Und wenn er sagt, steh auf, auch wenn alles gegen dein Verstand spricht, gegen die Logik spricht, steh auf. Ob es passt oder nicht. Egal, was der Arzt sagt. Und da kommt der Doktor, wo ist der Herr Zornow? Der war im Schwimmbad. Oder der ist im Schwimmbad, der kommt in ein paar Minuten bestimmt. Und so weiter. Die waren alle perplex. Und dann hat er sein Gipsbett genommen und hat in der Gemeinde gesagt, hier will ich heute Morgen noch gelegen. Und ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und ich bin geheilt worden. Wir werden geheilt, wenn wir der Stimme des Herrn gehorchen. Deshalb diese Gedankengebäude. Weißt du, wir müssen nicht beten, lieber Gott, segne den und segne jenes und segne dieses und segne die anderen und was weiß ich. Wenn du Probleme hast, bete mit deinem Problem, bis du durchgebetet hast. Bis die Antwort da ist. Wir haben es verlernt, das Durchbeten. Das haben die Pfingstler früher noch gekonnt. Durchbeten. So lange beten und so lange dranbleiben, nichts anderes wollen, nichts anderes denken, nichts anderes sich wünschen, nur dies eine Problem. Und deshalb, wir können nicht alle Probleme auf einmal lösen. Bleib dran, so lange, bis das Problem gelöst ist, bis der Durchbruch passiert ist. Und immer wieder rattern und rattern und rattern und rattern und rattern und so weiter, bis ein Loch in der Wand ist und bis du durchkommst. Dieses Durchbeten, Gedankenkontrolle. Wir reißen die Festungen nieder. Weißt du, stell dir nicht so blöd vor und einfach so Handbewegung, die Festung ist weg. Diese Dinge sind fundamentiert, die sind fest verwurzelt. Und überleg einmal, wenn du so alte Festungen siehst von Anno dazumal. Du, da braucht es Rammböcke, da braucht es starke Waffen. Da kommst du mit Schild und Schwert und Spieß nicht ran, um Festungen niederzureißen. Da brauchst du starke Waffen, überdimensionelle Waffen. Und das kannst du auch nicht allein. Viele dieser Festungen kannst du gar nicht allein niederreißen. Da brauchst du 400-500 Mann, um an so eine Festung ranzugehen. Und Paulus, und deshalb, du kannst auch viele selber gar nicht lösen. Wenn wir diese Gedanken wirklich unter Kontrolle Christi bringen möchten, wir müssen da manchmal eine ganze Armee aufstellen von Betern und Fürbittern und so weiter und so weiter, damit wir das schaffen mit Gottes Hilfe. Und wir müssen lernen, zusammenzustehen. Zuerst mal selber eins sein mit sich selber und dann mit den anderen eins. Wo zwei, drei eins werden, was sie bitten, das wird ihnen gewährt. Also wir reißen. Und es ist interessant hier, dass Paulus nicht sagt, ich reiße nieder, sondern wir reißen die Festungen Satans nieder. Wir. Also das sind mehrere. Der Heilige Geist befähigt uns, aktiv zu werden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Du musst dich mit dem Himmel verbinden, mit Gott sich verbinden und sagen, Herr, ich schaffe das nicht, aber ich brauche die ganze himmlische Armee. Biete mir eine Legion Engel und ich will mit diesen einer Legion Engel durchschaffen. Und du musst so lange anhalten, bis die Antwort kommt. Und die kommt nicht sofort. So viele Gotteskinder warten jetzt, weißt du, schon gebetet. Wir haben schöne Predigten, ich denke nur an Billy, ich mag ihn. Das ist ein patenter Kerl. Aber weißt du, einmal bitten und dann hast du, nein, der Daniel hat 21 Tage anhalten müssen am Gebet, bis die Antwort kam. 21 Tage. Und ich sag dir, bete, wenn du ein Problem hast, für dein Problem 21 Tage lang. So lang. 22 Tage hält der Teufel nicht aus. Das kann ich euch schriftlich geben. Weil er mehr Energie hatte nicht. Das haben wir gesehen, auch hier in diesem Fall von Daniel. Dann kommt Michael zur Hilfe, kommt Gabriel noch dazu und der ganze himmlische Herrscher. Wenn du 21 Tage dran bleibst und sagst, Herr, bitte, erbarm dich meiner. Ich habe einer Frau mal in Süddeutschland ein Gebet aufgegeben, die fragte, gib mir ein gutes Gebet. Und dann habe ich kein gutes Gebet gerade zur Hand gehabt. Ich habe gesagt, bete jeden Tag so oft, wie du beten willst und betest, Herr, erbarm dich meiner. Herr, erbarm dich meiner. Und dann sagt sie, ich bin doch gar nicht so schlimm. Dann sagt sie, egal, ob schlimm oder nicht schlimm. Wir brauchen das Erbarmen Gottes. Wir leben vom Erbarmen Gottes. Und die hat so an die 20 Tage lang gebetet. Und plötzlich kommt sie, ich habe Heilsgewissheit. Mir sind meine Sünden vergeben. Ich bin ein neuer Mensch. Du hättest diese Frau sehen müssen, wie die gejubelt und wie die gejaust hat. Aber die hat 20 Tage nichts anderes wie, Herr, erbarm dich meiner. Du brauchst nichts anderes beten, bis Gottes Antwort kommt und Reaktion vom Himmel kommt. Herr, erbarm dich meiner. Und die meisten Leute denken, sie brauchen kein Erbarmen. Und ich höre noch, ja, ich bin gläubig, ich bin religiös und ich kenne meine Bibel, bin in der Gemeinde, bin getauft. Ich sage, ja, warum kommst du dann zum Gebet? Warum kommt es nicht durch? Herr, erbarm dich meiner. Weißt du, das gilt für Heilung, das gilt für alle Befreiung, das gilt für Herr, erbarm dich meiner. Du betest nichts anderes, aufwachst morgens, Herr, erbarm dich meiner. Gehst zu Bett, Herr, erbarm dich meiner. Du brauchst dieses, weil du die Lösung brauchst. So nehmen wir die Gedanken gefangen. Du denkst nichts anderes, Herr, erbarm dich meiner. Aber ich sehe heute, wie dir widersprochen hat. Oh. Ich bin doch gar nicht so schlecht. Das war ihr erstes Wort. Ich bin doch gar nicht so schlecht. Aber du siehst schon, dein Stolz, diese Arroganz, diese Einbildung. Das Geheimnis des siegreichen Lebens ist das, was wir in Jesus sind. Und alles, was wir sind, sind aus Gnaden. Das, was Jesus für uns ist, das ist das Geheimnis des siegreichen Lebens. Da, wo wir uns mit Jesus identifizieren können und wo er das Sagen über uns hat und wie viel Raum er über unser Leben bekommt. Herr, erbarm dich meiner. Und wenn Gott kein Gebet hört, aber diese Gebete, wo in der Bibel zitiert worden sind, Herr, erbarm dich meiner, die sind erhört worden. Vater unser, habe ich nicht nirgendwo ein Beispiel, dass es erhört worden ist, aber Herr, erbarm dich meiner, dieser Blinde, der nachschrie in Jericho, dieser Bartimäus, sein Gebet wurde erhört. So wichtig. Die Gedanken, die in unserem Leben hineingepflanzt werden, egal gut oder schlecht, Herr, erbarm dich meiner. Guck mal, jetzt kommt schon wieder auf was auf mich zu. Und schon wieder passiert etwas. Dein wahres Ich ist das, was Christus in dir ist. Was er in dir wirken kann. Ich habe noch ein anderes Bild, aber das gehe ich nicht darauf ein heute. Weißt du, ich habe in der Schule so Kreide, wir haben Schultafeln gehabt, wir haben Papier sparen müssen. Und das war immer so gut, dass man so geschrieben hat und auswischen konnte. Und es ist so schön, wenn du so was hast in deinem Leben, du schreibst was auf, kannst diesen Gedanken auslöschen. Und ich weiß noch eines, wenn die Lehrer was hingeschrieben hat, wir mussten es abschreiben auf unsere Tafel, übertragen. Aber wenn es nicht gepasst hat, haben wir auslöschen, ausgelöscht wieder. Oder wie gesagt, es ist so gut, unser Herz ist wie eine Schiefertafel. Wir schreiben es auf, aber wir können es auch auslöschen. Aber vieles wird eingraviert. Und das ist schlimm, wenn das nachher eingraviert ist, dann kannst du noch so viel wischen, es bleibt drin. Wenn es eingebrannt wird. Und später gab es Tippex und sowas, wo man da was gemacht hat. Weißt du, das ist nachher, wenn es sich tief festgesetzt hat. Es ist nicht schlimm, einen Gedanken zu haben. Und einen schlechten, negativen Gedanken zu haben, ist keine Sünde. Das will ich auch hier gesagt haben. Also es ist nichts Schlimmes oder Verwerfliches, wenn ein Gedanke durch deinen Kopf geht. Aber wenn sich dieser Gedanke festsetzt, eingraviert, sich einbrennt und du immer wieder dran denken musst, das beherrscht dich. Wenn du dann immer nur an das denken musst, jeden Tag, fünfmal, dann musst du Gott bitten, Herr, lösch mir das aus. Mir ist mal was passiert, ich habe etwas gesehen, was Furchtbares, ich habe öfters furchtbare Sachen gesehen, aber was mir so nachging. Weißt du, wenn du ein Glied siehst von einem Menschen, von einem Freund auf der Straße liegen und dann wird es so eine Hand. Weißt du, eine Hand ist was Schönes, aber wenn die Hand dann im Straßengraben liegt und so passt du auf ein paar schreckliche Bilder, die sind mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich habe gedacht, lieber Heiland, nimm mir diesen Gedanken weg und so weiter. Und wie eklig so eine Hand ist und wenn vom Körper abgetrennt ist. Das ist nur ein Fall, aber noch ein paar andere solche grausame, schreckliche Beispiele. Und ich habe ein Gebet gelernt irgendwo, und das hat mir so viel geholfen. Herr, lösche das alles aus, was ich gesehen habe. Lösche du das aus. Ich kann es nicht auslöschen. Ich kann das nicht vergessen. Ich kann es vergeben, aber ich kann es nicht vergessen. Ich kann es nicht auslöschen. Lösch du diesen negativen Gedanken, dieses negative Bild. Und ein Bild spricht manchmal mehr wie 1000 Worte. Also wenn Worte Mächte sind, also ein Bild spricht manchmal viel mehr. Du hast etwas gesehen, ein Unrecht, Schmutz, Dreck, Verwerfliches, und das kannst du nicht mehr vergessen. Und dann gebeten, Herr, lösch das aus. Also schleif das weg, schleif das aus meinem Leben raus. Und es ist gut, dass Gott uns solche Dinge macht und solche Dinge möglich sind. Und auch unsere Vergangenheit, dass wir es Jesus abgeben können. Gedanken haben immer eine eigene Meinung. So was legst du aus? Weißt du, manchmal, wenn ich dran denke, viele Leute sehen so viele schreckliche Dinge und es geht ihnen nicht nach. Aber dir, mir, unsere Reaktion ist es, die dann bestimmt, was dabei rauskommt. Wir müssen es Jesus abgeben. Und Jesus hat so viel Schreckliches gesehen am Kreuz, als er dort hing. Die Grausamkeit, die Brutalität der Menschen. Und wir entscheiden unseren Gedanken, gut oder schlecht. Unsere Gedanken sind so wie Siebe. Wir sehen und wir müssen prüfen und wir können entscheiden, nehme ich das an, nehme ich das nicht an. Gedankenkontrolle. Nehme ich das an? Und wir müssen die negativen Gedanken raussortieren aus unserem Leben. Und wie mache ich das? In 1. Korinther Kapitel 2, Vers 16, da heißt von Paulus, wir haben den Sinn Jesu Christi. Wir messen das alles so an Jesus. Ist das Jesus? Was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Und Für mich war es auch in meinem geistlichen Leben, ich habe so viele Probleme gehabt, aber mein Pastor damals, wo ich getauft worden bin, der hat mir eine Faustregel gegeben. Ich habe Probleme mit Rauchen gehabt, ich habe mich bemüht. Weißt du, du kannst dich bemühen und schaffst doch nicht. Deine Bemühungen taugen nichts. Deine Anstrengung, ja, das habe ich gelernt an meinem eigenen Fleisch. Du kannst dich noch so gut bemühen und ich bin bestimmt nicht willensschwach. Aber nicht geschafft. 3 Wochen vielleicht geschafft, dann kam das alte Problem wieder mit dem Rauchen. Und ich gehe zu meinem Pastor und sehe heute noch, dann sitzen wir so gegenüber, so einen alten Schreibtisch hat er noch gehabt, schön und dergleichen. Und sage, Pastor, ich habe ein Problem. Dann sagt er zuerst mal eine Frage, sind Sie wiedergeboren? Ja. Sind Sie getauft? Ja. Sind Sie Mitglied bei uns in der Gemeinde? Gleich nachgeguckt, ja. Also bei mir hat es gestimmt so, bin wiedergeboren, getauft und Mitglied in der Gemeinde. Und ich sage, und was ist Ihr Problem? Ich sage, ich habe mit Rauchen ein Problem. Wissen Sie, legen Sie mir die Hände auf, beten Sie, sprechen Sie ein Gebet, lösen Sie mich, denn in der Bibel steht, was ihr löst, ist gelöst und was ihr bindet, ist gebunden. Er sagt, okay, kein Problem. Dann sagt er, glauben Sie, dass Jesus in Ihnen wohnt? Ich sage, ja, bin Kind Gottes, bin fest überzeugt. Also getauft sind Sie, wiedergeboren sind Sie, Glied in der Gemeinde sind Sie hier zu Hause, okay. Wohnt Jesus, und zeigt mit dem Finger, wohnt Jesus in Ihnen? Dann sage ich ja. Dann sagt er so, ich gebe Ihnen einen Ratschlag, Sie dürfen rauchen. Denke ich, das gibt's doch nicht. Die Ältesten der Gemeinde, die schimpfen auf mich und so weiter, dass ich rauche. Und der Pastor selber sagt, ich darf rauchen. Und dann sagt er, ja, Sie dürfen rauchen. Und sogar 2 Schachteln. Also wie viele Schachteln rauchen Sie? Also ich habe bescheiden gesagt, ich wollte nicht so schlimm rauskommen. Und eine Schachtel, aber es waren mehr manchmal. Dann sagte ich so, 1 Schachtel für Sie und 1 für Jesus. Der braucht auch Nikotin. Und sagte, und hat mit mir nicht einmal gebetet. Sagt so gehen Sie, Gott segne Sie. Der Fall erledigt. Bin nach Hause gegangen, zuerst mal gedacht, das wird mich mit Ölsalben, mit Namen des Herrn anrufen. Nichts von dem. Du siehst, wie wird man geheilt? Man wird im Kopf geheilt. In Gedanken geheilt. Hier passiert die Heilung. Ich gehe nach Hause und dann habe ich gesagt, gut, ich habe noch 1 Schachtel hier. Und jetzt kommt meine Zigarette. Und die habe ich richtig genossen. Meine Zigarette. Meine Zigarette. Und bin abends nach Hause zu Fuß gelaufen. Dann stehe ich an der Ecke, kann euch die Stelle sagen, am Oblatter Wallstraße in Augsburg. Stehe ich da und jetzt kommt meine Zigarette. Meine ist weg, jetzt kommt Jesus seine Zigarette. Jetzt kommt eine für Jesus. Angezündet? Nein. Der Herr Jesus raucht nicht. Ich kann mit dem Herrn Jesus in Sandalen, dort in Palästina irgendwo, mit der Zigarette, mit dem Glimmstängel, nicht vorstellen. Ausgemacht und wieder eingesteckt. Lauf wieder weiter, aber das juckt jetzt mich, dass meine schon so verraucht ist und dass dem seine noch da ist. Und bis heute habe ich die Jesus-Zigarette nicht mehr geraucht. Aber 3-4 Mal angezündet. 3-mal Anlauf genommen, habe gedacht, das macht nichts aus. Aber immer wieder diese Jesus-Zigarette, das ist die Jesus-Zigarette, eine für dich und eine für Jesus. Was ich hier gelernt habe, vergleiche es mit Jesus. Was würde Jesus tun? Wir haben den Sinn Christi, 1. Korinther 2, Vers 16, die Einstellung Jesu. Stell dir Jesus vor in deinem Leben, was würde er in deiner Situation machen? Was würde er sagen? Wie würde er reagieren? Wie würde er sich benehmen? Was für einen Kommentar würde er abgeben? Die negativen Gedanken sind überall da. Glaub mir das. Aber jetzt entscheidest du, Jesus in dir entscheidet. Du entscheidest, du kannst frei entscheiden. Jesus sagt, eure Zeit ist immer, meine Zeit ist nicht gekommen. Also ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber was würde jetzt Jesus tun? Der Teufel ist überall, also es gibt keine dämonenfreie Zone, selbst in der Kirche. Und dort sitzt er meistens, macht er Überstunden meistens. Doch, ihr wisst es bloß nicht. Manche glauben, der Teufel kann uns nirgendwo anfallen. Ich bin mit meinem Enkel, wir sind in Hamburg im Park gewesen und Kinderspielplatz und wir saßen da und wir beobachteten ihn nur. Und selbst im Park, wo viele Kinder sind und so weiter, da sitzt doch ein Mann mit der Wasserpistole. Und mein Enkel, der läuft da spazieren und spielt. Und dann wird er angesprochen von diesem Mann. Und dann sagst du, magst du eine Wasserpistole? Und dergleichen. Und so fängt es an. Und wir beobachten, wir behalten das Ding im Auge. Es ist für uns brenzlig und ernst. Und so weiter. Und spielt und sagt, willst du probieren und so weiter. Ich habe zu Hause noch eine. du willst nicht mit mir mitgehen? Und schon passiert es. Und da, wir haben im letzten Moment noch retten können, in einem im Park, wo alle Kinder spielen und so weiter, mit Spielpistolen. Der Onkel, der will mir eine Wasserpistole geben, kommt er daher. Und du siehst, so leicht fängt man Kinder. Der Teufel ist überall. Der Teufel ist überall. Denn er ist der Fürst dieser Welt. Das muss dir ganz klar sein. Er ist der Fürst dieser Welt, ihm gehört diese Welt. Seine Worte sind überall, sogar im Paradies. Sein Gesetz gilt überall. Du lebst mittendrin im Reich Satans und im Reich der Finsternis. Das musst du akzeptieren. Das ist unser Fahrwasser. Für ihn ist es kein Problem, dich so anzurempeln. Die negativen Gedanken kommen zu dir überall, auf ganz natürliche Art und Weise. Da läufst du über die Straße und da siehst was und da schon da und denkst nichts Böses und schon bist du irgendwie überfallen. Krankheit ist überall. Krankheit ist überall, du kannst überall krank werden. Und weißt du, wo die meisten Leute krank werden? Im Krankenhaus. In Deutschland sterben die meisten Leute im Krankenhaus, wo sie Krankheiten im Krankenhaus bekommen. Die kommen womöglich noch wohlbehalten rein und kommen manchmal gar nicht mehr raus, weil die Viren, die da rumschwirren, die sind so widerstandsfähig und so weiter, dass die Gesunden noch anfallen, die noch da reinkommen. Im Krankenhaus, wo Doktoren und Krankenschwestern alle da sind. Schwierigkeiten sind überall. Leid ist überall. Du musst nur Augen aufmachen, einschalten dein Fernsehen und schon hörst du, was da und das passiert. Der Tod ist überall. Angst ist überall. Deshalb sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst. Also ich will jetzt nur sagen, wo die Gedanken dir begegnen, passieren und eintreten und so weiter. Der Teufel sprach sogar zu Jesus. Und der Teufel führte Jesus auf dem Tempelberg. Das, nicht den Tempelberg, auf der Sinne des Tempels. Das heißt, da musst du durch den Tempel durch, um auf den Turm zu steigen. Der hat Zugang zu ihrem Tempel gehabt und er führt ihn auf der Sinne des Tempels und sagt, Meister, spring runter. Und in deinem Wort steht doch geschrieben und er wird seine Engel senden und er werden sie auf Händen tragen. Du siehst sogar auf der Sinne des Tempels, auf der Spitze des Heiligtums, Gottes Heiligtums, ist der Teufel zu Hause. Du kannst also nicht verhindern, dass der Teufel mit seiner Kreide zu dir kommt und versucht, auf deiner Tafel was zu schreiben. Du musst aber wegwischen, auslöschen. Das ist nicht von Gott. Du musst das Kriterium anlegen und sagen, das ja und nicht. Oder sogar bei Ananias und Sapphira in der geisterfüllten Gemeinde Zeichen und Wunder passieren, da kommen doch zwei und Satan erfüllte das Herz von Ananias und Sapphira, dass sie Gott angelogen haben. Erkenne, dass der Teufel überall ist. Und wenn du das weißt, dass der Teufel überall ist, dann lebst du ganz anders, benimmst dich ganz anders und weißt, wo alle Gedanken kommen, wo kommen alle meine Gedanken her. Von der Umwelt. Meine Umwelt ist, was mich beeinflusst und dergleichen. Und dann kommt eine Sache, was mir so groß ist, Johannes 15, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe. Du musst also aus dem ganzen Stimmengewirr die Stimme des guten Hirten heraushören können. Die meisten Kinder Gottes kennen die Stimme Jesu nicht. Ganz ehrlich zu sagen, tut mir leid, es ist aber so. Sie haben keine Ahnung, wie Jesus redet. Seine Stimme. Sie haben wissen nicht einmal, wie seine Stimme klingt, weil sie zu wenig mit Jesus reden. Sie lassen Prediger zu ihnen reden. Sie lesen Bücher und lesen Worte Gottes aus der Bibel. Aber weißt du, wenn ich etwas lese, ist noch immer noch lange nicht die Stimme gewesen. Du liest viel über Jesus, Jesu Worte. Aber kennst du die Stimme des guten Hirten? Was ist die Stimme des guten Hirten? Ich stelle es einfach in die Frage. Warst du schon in seiner Sprechstunde? Hat er mit dir geredet? Das ist die Stimme. Jesus wird an der Stimme erkannt. Meine Schafe kennen meine Stimme. Bist du in der Schule Gottes? Weißt du, wie der Lehrer spricht? Die Lehrerin? Verstehst du die Sprache? Viele haben die Stimme Jesu noch nicht entdeckt. Und sie hören die Stimme Jesu nicht raus. Deshalb ist ihnen alles Bahnhof und Bratkartoffeln. Alles egal. Und alles Mischmasch. In der Zeitung vor einigen Jahren stand es, als ich noch in Heilbronn war, dass in Karlsruhe einem Schäfer 300 Schafe geklaut worden sind. Und die Polizei hat gesucht, das ganze Gebiet, nirgendwo waren die, diese 300 Schafe aufzutreiben. Nach einigen Wochen, dann wird der Schäfer angerufen und die Schafe waren wie vom Erdboden verschwunden, waren nicht mehr aufzutreiben. Dann wird von der Polizei angerufen, die Polizei hat sich eingeschaltet, Kriminalpolizei etc. Und dann wurde angerufen, sie müssen schnell nach Köln kommen. In Köln wird ein Schafstransport oder Viehtransport vorbereitet und da werden 5000 Schafe in die Türkei zum Fest gebracht, zum Schlachtfest. 5000 Schafe. Und er soll unbedingt kommen. Und dann ging der Hirte, fuhr dort gleich hin und dann sagte, finden Sie Ihre Schafe. Da waren alle Schafe. Schafe sehen alle gleich aus. Aber dann hat er angerufen, zu rufen, also wie er als Hirte gerufen hat. Und plötzlich ein Schaf nach der anderen, aus der ganzen Menge kam ein Schaf nach der anderen. Und am Schluss waren 300 Schafe da. Und dann sagte der Hirte, sind das Ihre Schafe? Dann sagte er, wir machen einen Test. Sie werden sehen, ich werde jetzt weggehen und ich werde rufen, die werden mir alle nachfolgen. Meine Schafe kennen meine Stimme, meine Schafe folgen mir. Und genau das ist es. Aus der ganzen Masse, aus der ganzen Menge, aus den Millionen, die wohl Jesu Stimme kennen, die werden rausgerufen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du die Stimme Jesu kennst. Vergiss alles andere. Du kennst vielleicht meine Stimme. Du kennst die Stimme von, was weiß ich, von irgendjemandem. Aber kennst du die Stimme Jesu? Ich bringe nur Botschaft Jesu weiter und ich rede das, was Jesus aufträgt. Aber die Stimme Jesu ist ganz was anderes. Kennst du die Stimme des guten Hirten? Und in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1 heißt es, glaubt nicht einem jeglichen Geist. Prüfe die Geister, ob sie von Gott sind. Wir haben ja diese Tage gehabt von der Selbsterlösung und so weiter, den Irrweg der Selbsterlösung. Glaubt nicht einem jeglichen Geist. Egal, was da passiert, selbst wenn es noch so viele Zeichen passieren, der Teufel ist ein falscher Prophet. Und der größte falsche Prophet, den es überhaupt gibt. Auch wenn er dir das Richtige sagt, das Richtige ist noch nicht immer die Wahrheit und das Richtige. Er redet dir falsche Tatsachen, spielt dir falsche Wahrheiten vor. Deshalb, meine Schafe kennen meine Stimme. Du entscheidest, was wahr und was Lüge ist. Und zwar aufgrund dessen, indem du den guten Hirten kennst. Dein Jesus in dir entscheidet, was wahr ist, was gut ist, was richtig ist. Dein Jesus in dir. Und deshalb, ich kann dir viel erzählen. Die innere Stimme muss dir sagen, das ist wahr oder ist nicht wahr. Das stimmt. Das deckt sich oder das deckt sich mit meinem Jesus nicht. Du wunderst dich oft, wo kommen diese blöden, dummen Gedanken her? Gedanken kommen aus deiner Passivität. Gedanken, negative Gedanken. Mein Vater hat immer gesagt, wer nicht für Gott arbeitet, beschäftigt der Teufel. Wenn du passiv bist, da kommen diese ganzen blöden Gedanken. Dann gibt er dir Aufgaben, diktiert dir was vor, passt auf deinen Leerlauf auf. Wo werden Leute von Sekten angesprochen, wenn die so Schaufensterbummel machen? Wenn die Langeweile haben, nichts zu tun haben. Müßiggang, steht in der Bibel, ist aller Laster Anfang. Müßiggang, Passivität. Wenn du nichts tust und du es einfach klippst durch sein Fernsehprogramm, dann hackt der Teufel ein. Passive Menschen leben gefährlich. Wer Langeweile hat, einsam ist, wer nicht weiß, was er will, der lebt gefährlich. Wer nicht weiß, was er will, so Schaufensterbummeln. David fiel in Sünde, als er zu Hause war und nicht im Kampf. Und abends spazieren ging so in seinen Balkon, als er nicht im Kampf war. Als er zu Hause war, während das ganze Volk Gottes draußen in der Schlacht war. Deine Sünden begehst du meistens, lass mich ganz ehrlich sein, zu Hause. Solange du an der Front bist, stehst du in einem anderen Diktat. Solange du lernst, bist du immer noch beschäftigt, dein Geist ist aktiv, kann der Teufel nicht einbrechen, weil du dich auf dein Ziel konzentrieren musst, du musst für die Prüfung lernen. Solange du in der Gemeinde bist, kann der Teufel dir auch nichts anhaben. Aber sobald du passiv wirst, fängst du an zu sündigen. Dann hast du Langeweile, dann beginnst, und wann raucht man? Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir aus Langeweile. Wann trinkt man? Aus Langeweile. Wann macht man Dummheiten? Aus Langeweile, was einem zu wohl ist. Man muss das ausprobieren, man muss es untersuchen, wie das ist und so weiter. Du redest Quatsch aus Langeweile, weil irgendwas geredet werden muss und so weiter. Wann macht man Seitensprünge oder bricht die Ehe und so weiter? Aus Langeweile. Langeweile spielt eine ganz große Rolle in unserem Leben. Deine Gedanken sind wie ein Filter, wie ein Sieb und wir wollen jeden Gedanken genau untersuchen. Wo kommt es her? Von wem? Wer ist der Autor, der Urheber? Jedes Gefühl, auch meine Gefühle muss ich kontrollieren. Gefühle und Gedanken hängen sehr eng zusammen. Wo kommt dieses Gefühl her? Von Gott oder dem Teufel? Deshalb prüfet die Geister. Glaubt nicht einem jeglichen Gefühl, glaubt nicht einem jeglichen Geist, glaubt nicht einem jeglichen Gedanken. So könnte ich das übersetzen. Wir sollen jedes Wort, das in uns eindringen will, untersuchen. Deshalb, Gott sagt, die Wächter haben eine ganz wichtige Funktion. Und die Wächter sind nicht da irgendwelche Leutchen, die sie gerne als wichtig nehmen. Nein, der Wächter bist du, sind deine Ohren, die Augen, deine Sinne. Das sind die Wächter, deine Wächter. Und deine Wächter sollen aktiv sein. Schöner Duft. Oh, wo kommt das her? Und so, weißt du, da passiert, da muss nur, der Teufel versteht dich, du über die Sinne zu lenken. Wir haben den Sinn Christi. Den Sinn, die fünf Sinne. Gott, der Teufel arbeitet über die Sinne und dringt in dein Leben nur über die Sinne ein. Und weißt du, was wichtig ist? Also Tür, an der Tür, die müssen sich ausweisen. Also, du musst immer einen Ausweis verlangen. Bitte identifizieren Sie sich. Wer sind Sie? Passkontrolle. Die Geister und Gedanken, die müssen ihren Ausweis zeigen. Du darfst und kannst nicht jeden und jeden in deinem Leben hineinlassen. Aber wie mache ich das? Zuerst einmal muss ich mich mal isolieren. Deshalb sagt der Herr, wenn du betest, geh in die Kammer, schließ die Tür zu, sei mal allein, lerne meine Stimme kennen. Und du musst es an der Stimme, Stimmprobe, Fingerabdruck, oder die Iris, die Augen. Du musst also ganz genau identifizieren können, wer ist dieser, der zu mir jetzt will und von mir was will. Also zuerst einmal in der Kammer, allein mit Gott, dass du Gott mal kennst, wirklich persönlich kennst. Und dann 3 Siebe möchte ich dir heute geben, um Gedankenkontrolle zu betreiben. Zuerst einmal prüfe durch die Bibel. Ist das biblisch? Sind diese Gedanken biblisch, begründbar, belegbar? Stimmen sie mit der Bibel überein? In der Bibel steht alles, was du über Gott wissen müsstest. Was du nicht wissen müsstest, ist nicht nötig. Das ist dein Luxus. Das ist auch nicht heilsnotwendig. Ist gut, dass du hast, aber es ist auch gut, wenn du nicht hast. Stimmt das mit der Bibel überein? Und deshalb, um das zu kennen, musst du zuerst mal deine Bibel kennen. Muss deine Bibel gelesen haben. Muss dich mit der Bibel beschäftigt haben. Muss einmal durch die Bibel durchgegangen sein. Und muss die Bibel nicht nur mal wie ein Krimi gelesen haben, einen Roman oder so eine Bettlektüre, sondern das musst du verinnerlicht haben. Das Wort Gottes muss in dir drin sein. Mir ist einmal passiert, ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart, kommt ein Mann, Deutscher, und dann sagt der Herr Matutis, oder mein Herr, sagt der Herr Matutis, hat nicht gesagt, aber mein Herr, Sie sprechen wie Martin Luther. Ich habe gesagt, wie bitte? Ja, ich habe auch so Martin Luther Deutsch gehabt, weil ich ständig nur die Martin Luther Bibel gelesen habe. Sie sprechen wie Martin Luther. Ich habe gesagt, um Himmels Willen, ich muss jetzt meine Bibel ändern. Also ich muss jetzt eine andere Übersetzung nehmen, dass ich nicht wie Martin Luther spreche. Aber du siehst, was du viel verinnerlichst. Und für mich geht es heute noch, wenn ich in der Konkordanz Wort Gottes suche, ich finde die Martin-Luther-Bibel am allerbesten zurecht. Also meine Konkordanz, da, ich weiß, in der Martin-Luther-Bibel weiß ich ganz genau, wie es da drin steht. Aber die modernen Übersetzungen, da komme ich nicht so ganz zurecht. Muss ich euch ehrlich sagen. Aber Martin Luther, den kenne ich, weil ich viel gelesen habe. Und da kommt ein Problem auf mich zu. Und bei mir ist es immer das Wunderbare dabei. Jetzt, ich meine, ich bin Prediger auch, das ist mein Beruf. Aber plötzlich habe ich immer ein Bibelwort parat. Plötzlich kommt ein Wort in den Sinn und ich nehme das als ein Rema, als ein Wort des Herrn, weil ich das Wort kenne. Ich muss also die Bibel jetzt nicht mehr unbedingt lesen. Also ich habe die Bibel in mir. Weil ich schon, also ich lese jedes Jahr mindestens 2-3 Mal die Bibel für mich persönlich nur so durch in der fortlaufenden Bibel lese und dann arbeite ich mit dem Wort Gottes. Also ist ein Stück schon von mir, also es tropft schon aus den Fingern raus. Nein, wenn du viel mit dem Wort Gottes umgehst, und es ist so wichtig, wenn du deine Probleme lösen möchtest, musst du die Worte Gottes in dir aufnehmen. Und wir lesen in der Bibel sogar vom Baum des Lebens, und die Bibel ist für mich so ein Baum des Lebens, während die Blätter zur Gesundung der Heiden dienen. Wenn du ein Wort Gottes oder eine Seite aus der Bibel hast und die so verinnerlichst, du wirst gesund an der Sache. Die Blätter vom Baum des Lebens werden zur Gesundung der Nationen, der Völker dienen. Fang an, das Wort Gottes zu verinnerlichen, das Wort Gottes also an dir wirken zu lassen und alles am Wort Gottes zu messen. Die Bibel soll dein Ratgeber sein und nicht die Gottlosen. Also das ist zuerst mal 1 Sieb. So viele gottlose Ratschläge hast du. Und ich habe einen Fall gehabt neulich, oder was heißt neulich, schon eine Weile her. Dann jemand kommt in große Probleme rein und dann frage ich, wie bist du da reingekommen? Ja, sagte, da hat mir der und der gesagt, lass dich von deinem Partner scheiden. Das ist kein göttlicher Rat. Oder weil bei dieser Person die andere Person besser gefiel, hat sie sich scheiden lassen. Also lass dich scheiden, das ist harmlos. Also das sind gottlose Ratschläge. Oder überlass die Kinder dem Staat. Ist ein gottloser Ratschlag, also was der Staat von uns will. Oder verlasse die Gemeinde. Ist ein gottloser Ratschlag. Verlasse die Gemeinde. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Verlasst nicht eure Versammlungen. Jedes Mal, wenn du dumme Gedanken Platz gibst, öffnest du dich dem Teufel. Deshalb wundere dich nicht, wie diese Geschichte, während der Bauer schlief, passiv war und auf alles Mögliche, an alles Mögliche dachte und so weiter, kam der Feind und säte Unkraut. Und du wunderst dich, und ich sage eines, und das ist mir dieser Tage in der Vorbereitung auch hier ganz besonders so groß geworden: Das meiste, was in einen passiven Geist in dir hineinkommt, wo du so larifare, so oberflächlich, so gleichgültig warst, das ist vor 8 Monaten oder einem Jahr passiert. Wo du gleichgültig warst. Und geh zurück. Seit wann hast du das Problem? Und wo ist das Problem aufgetreten? Wann ist es passiert? Wenn du erntest das, was du vor einem halben Jahr gesät hast, dann ich ernte auch nicht, wenn ich jetzt heute was im Garten sehe. Ich muss erstmal die Kartoffeln in die Erde stecken und erst im Herbst werde ich ernten. Die Ernte kommt erst, nachdem es gesät ist. Das muss ja wachsen, das muss ja gedeihen, das muss sich entwickeln. Überleg einmal, was du heute erntest und sagst, um Himmels Willen, was auf mich alles zukommt. Wann hast du was hast du vor einem halben Jahr, 8 Monaten zugelassen, so laufen lassen, schleifen lassen? Wofür hast du dich vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr oder einem Jahr dich entschieden? Denk drüber nach. Was ließ du laufen? Was hast du geduldet? Mit wem hast du da diskutiert, dich eingelassen, einen Vertrag geschlossen? Wem hast du was versprochen? Wo hast du dich festgelegt? Wir leben von Festlegungen. Das werde ich nie machen, um Himmels Willen, sagst du. Und schon, das hast du damals vor 8 Monaten vielleicht gesagt und jetzt erntest du, was du gesät hast. Das liegt weit zurück. Du erntest immer das, was du vor Jahre, Monate, Tage gesät hast. Oder mit wem hast du dich da vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, ich sag's mal halben Jahr, mal 9 Monate abgegeben? Auf wen hast du gehört vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr? Wo warst du passiv und nicht aktiv? Also für mich ist immer, wenn ich traurig bin, tue ich was für Gott. Das ist die beste Möglichkeit, anstatt zu heulen und Händchen zu falten und zu beten. Ich bete nicht. In der Zeit, wo ich, wenn ich Probleme habe, tue ich was für Gott. Und dann werde ich abgelenkt. Wenn ich bete, dann kommen alle möglichen Gedanken. Weißt du, gerade wenn ich Sorgen habe oder Anfechtung habe oder Probleme habe, das wird nur noch schlimmer. Da finde ich noch mehr Probleme in meinem Leben, als ich habe. Deshalb am besten, ich arbeite für Gott und ich lenke mich ab. Gedankenkontrolle heißt, ich muss mich auch ablenken, indem ich etwas anderes tue, genau das Gegenteil tue, anstatt wieder zu sitzen und zu heulen und zu stöhnen und zu jammern. Und dann nimm was. Verreise, geh in Urlaub, Tapetenwechsel oder was es auch immer sein mag. Die Ursache deiner Probleme liegt meistens ein halbes Jahr zurück. Als du geschlafen hast und der Feind diesen schlechten Samen aussäte. Als du diesen schlechten Rat von jemandem bekommen hast und diese Dummheit geglaubt hast. Weißt du, der Teufel versteht so einen Trojaner. Weißt du, was das ist? Einfach da einzuschleusen, die Leute feiern, die merken nicht und erst als wenn sie alle betrunken sind, dann kommen sie raus. Oder der Teufel versucht, so ein Kuckucksei in dein Leben zu legen. Weißt du, was das ist? Du bist ausgeflogen und hast ein so Kuckucksei gelegt oder und dann kommt so ein Kuckuck und legt ein Ei und dann wunderst du dich, Mensch, so ein Kerl habe ich, dass ich so einen Kerl ausbrüte, was brüte ich jetzt aus? Und er schmeißt alle anderen nachher raus, du weißt ja, wie der Kuckuck arbeitet. Und du glaubst natürlich, das ist alles von Gott, dieser große Bengel da, der ist sogar größer als Vater und Mutter zusammen, dieser neue Vogel. Und du fragst, was ist passiert? Als du nicht wach warst, ist das passiert. Als du passiv warst, als es dir gut ging, als es alles so wunderbar war. Weißt du, die Zeit, wo es so wunderbar ist und so, oh, Halleluja, als du so richtig in Anbetung warst. Das ist die Zeit, wo der Bauer schläft, wo er nicht wacht. Deshalb sagt Jesus, was ich euch sage, ist, wachet und betet. Als du leichtsinnig wurdest, übermütig wurdest, wo die großen Probleme sind in unserem Leben eingetreten, als wir so leichtfertig waren. Der zweite Test ist der Charaktertest. Wenn so Gedanken kommen, haben deine Gedanken den Charakter Jesu Christi? Entspricht es seinem Ideal oder dem Ideal Gottes, also Wort Gottes? Aber du musst es auch auf deine Zeit übertragen, auf deine Situation übertragen. Oder versucht man da etwas mit Gewalt zu verwirklichen? Die Knospen, die du gewaltsam öffnest, die werden nie mehr aufgehen. Oder versuchst etwas zu verdrängen, heutzutage, dieser Charaktertest. Entspricht es der Eigenschaft Jesu? Und weißt du, wie Jesus war? Demütig und sanftmütig. Entspricht es dem Charakter Jesu? Demütig und sanftmütig. Oder ist es Stolz? Und du weißt doch, was mit dem Stolz ist? Gott widersteht dem Hochmütigen. Wir bauen die größte Kirche. Machen uns einen großen Namen, Babylon. Wir verewigen uns. Wenn es um diese Dinge geht, vergiss es. Es entspricht nicht dem Sinn Jesu Christi. Ist das, was wir tun, heilig, Gott wohlgefällig, angenehm, lieblich? Ist das göttlichen Ursprungs? Also diese Siebe, lass es mal durchgehen. Wort Gottes, Charakter, Test. Und dann der dritte Sieb, die Frucht als Test. Was für eine Frucht kommt raus? So ein Kuckuck, der alles rausschmeißt aus dem Nest, der sich komisch benimmt, frisst unbändig. Muss nur sehen, was so ein Kuckuck frisst, dieser große Vogel, im Vergleich dazu so einen kleinen Vogel. Ist das vom Heiligen Geist erzeugt und verwirklicht? Macht das Heilige Geist sowas? Wurde es durch Menschenkraft oder durch Gotteskraft geschafft? In dem Augenblick, wo wir es geschafft haben, ist es nicht von Gott gewesen. Es ist unsere Werkgerechtigkeit. Es ist geistlich, wenn wir unser Bestes geben. Das stimmt. Wir müssen unser Bestes geben. Aber die Resultate und das, was dabei rauskommt, muss es von Gott gewirkt sein. Die Frucht. Und auf die Frucht kommt es an. Und ich habe euch gesagt, eine Frucht des Heiligen Geistes ist Gedankenkontrolle. Kannst du deine Gedanken kontrollieren unter der Zucht und Gehorsam Jesu Christi? Wenn wir es nicht können, dann, das ist ein Charakterzug. Wenn wir es nicht können, Herr, ich schaff's nicht. Ich brauche dich, ich muss dich haben. Das ist ein guter Charakterzug. Aber wenn du sagst, wenn Leute kommen, ich mach das, und du drängelst, ist falsch. Da liegt kein Segen Gottes drauf, ist nicht von Gott. Weißt du, etwas, was Gott gewirkt hat, denn das widersteht dem Fleisch. Das Fleisch mag das Göttliche nicht. Das Kreuz wieder im Zusammenhang. Also, wenn Gott sagt, jetzt geh auf die Straße und missioniere, du sagst garantiert, nein, danke, Herr, das liegt mir nicht. Das kann ich nicht. Bin nicht veranlagt. Aber das ist womöglich. Also Gott wird, der Heilige Geist wird von dir Dinge erwarten, die du nicht kannst. Und genau das ist, Herr, du musst mir helfen. Erbarm dich meine. Ich bin bereit, aber ich kann es nicht. Von mir aus nicht. Und das ist, wie Christus in uns wirkt, praktisch. Weißt du, ich möchte praktisches Evangelium, dass es umgesetzt wird, wie das funktioniert. Herr, ich kann es nicht. Ich werde nicht fertig. Ich schaff's nicht. Der Auftrag, den du mir gibst, den gebe ich wieder dir zurück, Vater. Ich schaff's sowieso nicht. Und dann kommt der Herr und dann erklärt er uns und lehrt er uns und so weiter und dergleichen. Wir müssen Gott um Beistand bitten. Herr, wenn du mir nicht hilfst, die Last, die du mir auflegst, ich brech zusammen. Und nicht, ich kann das, also das werde ich schon erledigen, Herr, also bitte zu deiner Zufriedenheit. Nicht, dass ich ergriffen hätte, ich bin ergriffen, das ist die Botschaft. Dann die Frucht, ist es auf Anregung des Heiligen Geistes zustande gekommen? Ist es durch die Bestäubung und Befruchtung des Heiligen Geistes zustande gekommen, dieses, was ich produziert habe? Galater 5, Vers 19 bis 23, da ist die Rede von den Früchten des Geistes. Selbstkontrolle. Wer kontrolliert mich? Werde ich fremd kontrolliert? Kontrollieren mich irgendwelche Geister? Irgendwelche Erscheinungen, Menschen? Wir wollen alle Gedanken unter dem Gehorsam Christi bringen und zuerst einmal alle Gedanken gefangen nehmen. Alles zusammen und jetzt werdet ihr untersucht. Jetzt werdet ihr geröntgt. Und jetzt gehen wir mal durch diese Gedanken. Und deshalb musst du diese Gedanken zusammenfassen und mal aufschreiben, was für Gedanken ständig dir in den Kopf kommen. Immer wieder. Ich darf meinen Vater immer wieder zitieren. Mein Vater hat gesagt, wenn eine Wespe rauskommt, ist nicht schlimm. Der hat sich halt verflogen. Aber wenn immer wieder Wespen rauskommen, dann muss ein Wespennest sein. Das heißt also, wenn irgendwann mal ein blöder Gedanke passiert, vergiss es. Nicht wichtig. Nichts groß ernst zu nehmen und kein Drama draus machen. Aber wenn immer wieder die gleichen Gedanken, die gleichen Anfälle, die gleiche Leidenschaft, die gleichen Triebe, die gleichen Gefühle und das, was weiß ich, immer das Gleiche rauskommt, dann ist ein Nest da drin und das muss ausgeräuchert werden. Und zwar konsequent. So ein Wespennest auszuräuchern geht nicht einfach. Ich kann euch ein paar Lieder singen. Ich habe in meinem Garten ein Wespennest im Boden gehabt und habe gedacht, ich schütte Wasser rein und dann habe ich meine Ruhe. Und ich habe Wasser reingeschüttet. Und dann sind sie raus und mich gejagt. Ich konnte gar nicht so schnell laufen, wie die geflogen sind. Dann habe ich jemand erzählt, ein Gärtner, wie räuchert man so ein, oder wie kriegt man so ein Wespennest raus? Und dann musste ich Diesel oder Benzin reinschütten. Und dann habe ich die rausgekriegt, verstehst du? Da muss ein Geist rein, verstehst du? Und das ist, wie man, und dann waren sie weg. Da haben sie gar nicht mehr bewegt. Da muss ein anderes Mittel. Und nicht das Gewöhnliche, sondern etwas Ungewöhnliches, so ein Wespennest auszuräuchern oder zu vernichten. Dämonen haben Angst vor Kontrolle. Jetzt komme ich noch ein paar Gedanken ganz schnell. Also Frucht des Heiligen Geistes, Selbstkontrolle. Ich möchte euch ein paar Sachen auf dem Weg mitgehen, weil auch manche im Internet die Predigten hören, deshalb will ich auch das weitergeben. Die Gedanken müssen unter dem Gehorsam Christi gestellt werden, und zwar alle Gedanken. Und Dämonen haben Angst vor Kontrolle. Ich habe immer Leute gehört, manchen Prediger, auch hier in Berlin und woanders auch, also tastet die Gesalbten Gottes nicht an. Bestimmt hast du so einen Unsinn auch gehört, auch wenn es in der Bibel drin steht. Und die kommen immer, du darfst einen Pastor nicht kritisieren. Oder du darfst nicht dir keine Gedanken machen, tastet meine Gesalbten nicht an. Und ich bin auch Prediger und ich bin auch ein Gesalbter. Aber letztendlich sind wir alle Gesalbte. Das heißt, du darfst kein Kind Gottes, Christ heißt der Gesalbte. Also jemand, der an Jesus Christus glaubt und sagt, aber tastet meine Gesalbten nicht an. Also wenn du gegen einen Pastor, der eine Irrlehre verkündigt, sagst, also Bruder, das stimmt was nicht, tastet meine Gesalbten nicht an. Das ist Unfug, Leute. Tastet meine Gesalbten nicht an. Wer so kommt, ist schon verdächtig für mich. Wer so kommt, tastet meine Gesalbten nicht an. Jesus sagt, ihr werdet inne werden, ob diese Lehre von mir ist oder nicht von mir ist. Du wirst hier innen drin Zeugnis werden. Und von wegen, sogar Jesus soll man prüfen. Und ihr werdet inne werden, ob diese Lehre von mir ist oder nicht. Und die in Berea, heißt es einmal in Apostelgeschichte, die prüften, ob es sich so verhielt. Tastet meine Gesalbten nicht an. Wahre Diener Gottes haben keine Angst vor Prüfung. Wahre Diener Gottes haben keine Angst vor Prüfung. Die sind schon so genug geprüft, dass eine Prüfung mehr oder eine weniger und auch deine Prüfung ihnen nichts mehr ausmacht. Die haben schon so viele Prüfungen überlebt. Deshalb, sie haben keine Angst vor Prüfung. Tastet meine Gesalbten nicht an. Ich sage das ganz bewusst, weil in Berlin hier immer wieder so kursiert, tastet die nicht an. Aber die verbreiten nach Strich und Faden Irrlehren und unbiblische Wahrheiten. Religiöse Tyrannen haben Angst vor Prüfung, vor Kritik, Diktatoren und so weiter. Sie haben Angst vor kritischer Untersuchung. Sind selbstherrliche Päpste und Gemeindeleiter, haben Angst. Also diese selbstherrliche Päpste, die haben Angst vor Prüfung. Tastet meine Gesalbten nicht an. Was hat man mit Jesus gemacht? Den Gesalbten hat man sogar getötet, gekreuzigt. Also, du musst nicht Angst haben, dass du dich da versündigt würdest. Ein wahrer Diener Gottes braucht die billige Bestätigung von armseligen Menschen nicht. Ein wahrer Diener Gottes, aber ein falscher. Der muss immer sich behaupten und immer beweisen und redet Gutes über mich und erzählt nur Gutes von mir. Ein wahrer Diener Gottes weiß, wem er dient und wem er nicht dient. Ein wahrer Gläubiger weiß, und das steht in der Bibel, der Teufel hat nichts in mir, hat Jesus gesagt. Der Teufel hat nichts an mir. Der kann mit mir nichts anfangen. Und deshalb, ein wahrer Diener Gottes hat Jesus in sich und der Teufel kann mit ihm nichts anfangen. Ein Kind Gottes. Der Teufel findet nichts, wo er anhaken kann. Du siehst beim Hiob, kannst alles nehmen, tastet seine Seele nicht an. Und das ist ein gottesfürchtiger Mann und recht und schlecht und so weiter. Wenn Jesus in der Mitte deines Lebens ist, hat der Teufel bei dir verloren. Der Teufel findet nichts an dir oder in dir. Denn jeder Gläubige, der Jesus in sich hat, ist in Sicherheit. Tastet ihn nicht. Aber wenn Jesus nicht in dir ist, jede Mücke greift dich an. Jede Mücke bringt dich aus der Fassung. Und wenn Jesus in dir ist, Markus 16, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wenn Jesus die Mitte deines Lebens ist, wenn du von ganzem Herzen an ihm glaubst, wenn dein Leben ausgefüllt ist von Jesus, von morgens früh bis abends spät, dann hast du die Gedanken unter Kontrolle. Dann denkst du wie Jesus, dann redest du wie Jesus, dann handelst du wie Jesus, reagierst wie Jesus, vergleichst dich mit Jesus, identifizierst du dich mit Jesus. John Wesley erzählt in seinem Tagebuch eine kleine nette Geschichte. Also was ist nett in der Zeit, als er das erlebte, war alles andere als nett. Eine Räuberbande hat ihn unterwegs überfallen, er war in einer Ortschaft, schlief ganz selig und plötzlich brechen sie die Tür ein und ziehen ihn an die Haare raus, er hat lange Haare gehabt, ziehen ihn an die Haare raus und werfen sie auf der Straße in der Gosse und da liegt er draußen. Dann sagt Wesley, ich habe in diesem Moment so einen Frieden gehabt, wie ich noch nie in meinem Leben hatte. Also von Räubern überfallen, an den Haaren rausgeschleppt, in Dreck geworfen. Morgen, also die haben ja damals so Nachthemden gehabt, genauso, liegt er da draußen in der Gosse. Ich war so geborgen, und dann schreibt er in seinem Tagebuch und am anderen, ich war so in Gott, dass alles, was um mich herum passierte, das habe ich gar nicht gefühlt. Es war so, als wenn ich am Kamin sitzen würde und meine Andacht lesen würde. So ein wunderbares Gefühl habe ich da gehabt und so weiter und lag draußen im Dreck. Und als er sich besann, wo er ist und was passiert ist und so weiter, hat er den Räuber gefragt, darf ich noch was fragen? Also liegt er da, liegt auf dem Boden, die Räuber stehen, die Bande steht um ihn rum. Darf ich was sagen? Was habe ich Unrechtes euch getan, dass ihr mich da rausgeschleppt habt? Und plötzlich steht der Räuberhäuptling oder steht vor ihm und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und er wurde in dieser Nachtstunde bei diesem Vorfall Kind Gottes. Du siehst also, der Mann hat eine Ausstrahlung gehabt, er hat etwas in sich, er hat Christus in sich. Und du erlebst die Herrlichkeit Gottes, nicht auf der Wolke Nummer 7, auf der Halleluja-Höhe, sondern du erlebst die Herrlichkeit Gottes, wenn du in der Gosse liegst, an die Haare rausgezerrt und du immer Gott noch dienst. Unser John Wesley hat einfach ein anderes Problem noch gehabt. Er hat eine Vernunftsehe ist eingegangen. Seine Frau war eine korpulente Frau, starke Frau, herrschsüchtige Frau, hat das Geld gehabt und hat alles finanziert. Und da kommt ein Bruder zu ihm in der Seelsorge und will über seine Ehe klagen. Dann hört er, dass im Pfarrhaus beim Wesley Krach gibt. Und er guckt durchs Schlüsselloch und dann sieht er, dass seine Frau den Wesley an die Haare durch die ganze Wohnung zieht. Ach du liebe Zeit. Du und ich, wir würden sagen, wir geben alles auf. Also so kann man Gott nicht dienen. Aber John Wesley hat sich nicht unterkriegen lassen. Weißt du, du kannst Schwierigkeiten haben und du hast Schwierigkeiten, mehr Schwierigkeiten, als du vielleicht denkst. Aber nach einem Fall von dieser Situation hat er gesagt, ich lasse mich nicht unterkriegen vom Teufel, auch wenn meine Ehe unglücklich ist und wenn ich Probleme habe bis dort hinaus und so weiter. Der Bruder ist nämlich nicht mehr in die Seelsorge gegangen, der hat gewusst, mir reicht es. Also der dient Gott trotz seinen Problemen, trotz dieser bösen Frau. Die Frau war nicht böse, aber die konnten sich nicht anders wehren als so. An den Haaren durch den Boden schleifen, wie Staubfeger. Schlimm. Aber du siehst, trotzdem, ich diene Gott, ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Der Teufel möchte, dass du dich unterkriegst, dass du den Dienst quittierst und aufhörst. Ihr kennt Karl Otto Böhringer, einige von euch kennen von ihm. Sein Sohn beging Selbstmord. Und jetzt kam er und er war tief zerbrochen in seinem Leben, weil sein Sohn Selbstmord begangen hat. Und er konnte seinem Sohn nicht helfen. Es war ganz schlimme und ganz furchtbare Situation. Und er sagte, ich möchte meinen Dienst quittieren, ich möchte gar nicht mehr für Gott arbeiten. Ich predige anderen und selbst versage ich. Und dann ist diese Geschichte von John Wesley ihm auch eine große Hilfe gewesen. Gib dich nicht auf, auch wenn alles gegen dich spricht. Wenn alles gegen dich spricht, gib dich nicht auf. Wenn du dich aufgibst, gib Gott dich auf. Solange du nicht ganz unter der Herrschaft Gottes lebst, wirst du von Dummheiten beherrscht, von Ängsten beherrscht, von Problemen beherrscht, von allen möglichen Schwierigkeiten beherrscht und so weiter. Aber in dem Moment, wo du auf Jesus schaust, ihm vertraust, stehst du über die Dinge. Lass dich also nicht betrügen und lass dir nicht ein Kuckucksei ins Nest legen. Noch eine kleine Geschichte. Wieder mein Vater. Ich mag ihn. Der war Bauer, Landwirt, aber sehr ein praktischer Mensch. Dann hat er mal so ein Wort fallen lassen, das dumme Huhn. Ich sage, Papa, was ist ein dummes Huhn? Und dann sagt er, weißt du, und erklärt mir, was ein dummes Huhn ist. Dann dumme Hühner, die legen Eier, wo Kalkeier sind. Also man hat bei uns Kalkeier gelegt, damit die Hühner wissen, das ist ein Nest und da werden Eier gelegt. Dummes Huhn. Dumme Hühner legen Eier, wo keine Eier sind. Und weißt du, was das heißt? Tote Werke. Und dann gackern sie und dann hören sie raus. Und dann gackern sie, dann reden sie und haben nichts anderes als bei einem toten Ei, Kalkei, ein Ei gelegt. Und erzählen, was weiß ich das alles, tote Werke. Und wir sollen uns von toten Worten lösen, toten Werken lösen und so weiter. Und nicht einfach nur gackern und nachgackern und tun so, als ob. Und so weiter. Wir müssen wissen, was wir tun, sonst sind wir dumme Hühner. Und machen großes Geschrei um gar nichts, regen uns auf über gar nichts und so weiter. Und denken, jetzt ich brüte, ich bin jetzt eine Bruthenne. Und so weiter. Das ist das ganze Gegackere da. Das ganze Gegackere. Tote Werke kommen aus toten Gedanken, aus Kalkeiern, geistlichen Kalkeiern. Und das führt auch letztendlich dann auch zu geistiger Verkalkung. Tatsache, ich übertreibe es nicht, wenn du nur menschliche Sachen denkst, nur materiell denkst, nur irdisch denkst, nur vergänglich denkst, nur zeitlich denkst, nur religiös denkst, verkalkt alles. Fang an, deinen Horizont zu sprengen und fang an, in der vierten, fünften, sechsten, siebten, gibt es natürlich für uns Menschen nicht, Dimension zu denken. In der Dimension Gottes. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und lass unsere Gedanken unter der Kontrolle Jesu Christi bringen. Vater, ich danke dir, dass wir alle Gedanken gefangen nehmen, und zwar gute wie schlechte, und wir prüfen, und nicht das Gute ist immer gut und nicht das Schlechte ist immer schlecht. Herr, wir prüfen die Gedanken, wir untersuchen die Gedanken. Ist es von dir? Ist es von dir? Deckt sie das mit deinem Wort? Entspricht es deinem Charakter? Denn das Kreuz war auch nichts Angenehmes und nichts Bequemes und nichts Schönes und Süßes und Niedliches. Nein, aber das Kreuz war notwendig für dich, Herr Jesus Christus, um uns zu erlösen. Und dann das dritte Kriterium. Prüfen wir, bringt es ewige Frucht, bringt es bleibende Frucht, bringt es eine Frucht, die bis zum Thron Gottes hinkommt und sogar auf dem Thron Gottes, am Thron Gottes serviert wird. Vater, wir möchten eine gute Frucht in unserem Leben tragen. Und die Frucht des Heiligen Geistes ist Gedankenkontrolle, Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung. Halleluja, Vater, und du möchtest gerade diese kleine Eigenschaft uns ganz groß werden lassen in diesen Tagen. Und auch morgen im Gottesdienst, wenn es um das Timing in unserem Leben geht. Herr, wir wollen ganz genau in deinem Willen leben und gar nicht woanders. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Segne uns jetzt. Segne die Gedanken, die Menschen gehört haben in diesem Gottesdienst. Hilf es, dass es alles verinnerlicht wird und dass die Menschen prüfen, ob es von mir war oder ob es von dir war, Herr Jesus Christus. Und dass die Menschen nur dein Wort annehmen und sich deine Worte aneignen und deine Worte umsetzen. Und nur deine Worte sind funktionsfähig und können umgesetzt werden. Heiliger Geist, leite uns in alle Wahrheiten. Amen.